Bonjour, chers amis du cyclisme féminin. Entendez-vous déjà les hélicoptères annonçant l'arrivée de ces incroyables coureuses? Lorena, la sprinteuse, Marlène, la spécialiste du contre-la-montre, Sigrid, l'échappée et toutes les autres formidables athlètes d'Allemagne et du monde entier. Qui va nous surprendre ensuite? Tania et Lynn sont en courant et nous emmènent sur le parcours. Bienvenue au Besenwagen Femmes.
Mit diesen klangvollen Worten begrüßen wir euch im heutigen Besenwagen Femmes, der Podcast powered by Morten. Ich bin Tania Erhardt und mir gegenüber sitzt die legendäre. Du dich vorstellen?
Toll, einen Satz verpasst.
Ja, mal nicht meine Prosa zum Einstieg, sondern klangvolle französische Sprache. Und wir haben heute so einen kleinen Tour-Rückblick geplant. Zum einen, weil danach nicht mehr viel passiert ist. Es gab noch ein Rennen in Guatemala, glaube ich. Dann gab es Zürich-Ritt, was noch ganz nett war. Und ansonsten World Tour technisch nichts. Alle erholen sich von der Tour. Und wir haben ja eine Zwischenfolge gemacht nach der dritten vor der vierten Etappe. Und die Nachfolge direkt nach der Tour hat einfach zeitlich mit den Folgen der Männer nicht ganz so zusammengepasst. Deshalb jetzt noch unser zeitiger Rückblick. Und wir haben auch eine Hauptperson der Tour de France Femme avec Swift heute als Gast im Podcast.
Genau, freuen wir uns noch später auf Antonia, die uns vielleicht die ein oder anderen Insights von der Tour noch geben kann und uns da ein bisschen erzählen kann, wie sie das Ganze so erlebt hat.
Die ihrerseits als Vierte im GC und als weißes Jersey nach Hause gefahren ist und mit ihrer Teamkollegin Kasia Niewiadoma auch noch den zweiten Platz abgestaubt hat, inklusive History. History was made am Mont Ventoux. Wir wussten es vorher schon, der Mont Ventoux zum ersten Mal wirklich als ikonischer Anstieg in der Frauentour. Und dann reißt Kasia da auch noch so ein richtiges Ding ab.
Ja, fand ich krass. Also ultra beeindruckende Leistung. Ich meine, da gab es ja auch so Hochrechnungen, was sie da an Leistung gefahren ist, wo dann irgendwelche Werte zwischen 5,3 und 5,6, habe ich auch irgendwo gelesen, Watt pro Kilogramm auf 50 Minuten angegeben wurden. Auf jeden Fall schon nochmal eine neue Benchmark im Frauenradsport, würde ich sagen.
Voll, und es gab auch danach, das fand ich auch ganz gut, einfach mal auch ein paar Leute, die das so in Relation gesetzt haben, indem sie mal versucht haben, das auf ihr eigenes Gewicht umzurechnen und das dann einfach mal für ein paar Minuten zu halten. Das war, glaube ich, für viele sehr humbling und hat auch einfach ein Gefühl gegeben dafür, was das eigentlich bedeutet. Weil in absoluten Zahlen klingt es manchmal in Anführungsstrichen für Männer, die jetzt 90 Kilo wiegen oder 95 Kilo, die sagen sich dann, okay, die fährt halt 250 Watt. Ja, das mache ich auch, wenn ich samstags auf dem Rad sitze. Ja gut, aber die wiegen halt auch 50 Kilo. Es macht halt so einen kleinen, aber feinen Unterschied. Deshalb fand ich das ganz gut, dass sich da auch ein paar der Challenge dann gestellt haben, das Ganze einfach mal schnell auf sich umzurechnen und zu testen.
Ja, auf jeden Fall. Also als leichtere Fahrerin hat man ja dann schon immer das Problem, dass die Wattwerte gar nicht so wild klingen im Vergleich jetzt. Aber ja, wenn man es dann halt auf Watt pro Kilogramm umrechnet, dann ist das schon eine andere Welt. Und gerade wenn man das dann hochrechnet, stellt dann der ein oder andere vielleicht fest, ach, das ist ganz schön viel.
Ja, definitiv. Ich muss halt auch sagen, was ich, glaube ich, am beeindruckendsten fand an der Leistung, ich meine, ob jetzt Demi ihre Taktik falsch gewählt hat, ist wieder eine andere Diskussion. Aber dass eigentlich klar war, oder ich glaube, wenn man den Mont Ventoux kennt als Anstieg und da schon mal gefahren ist, dann weiß man eigentlich so, ab Chalet-Renard, wenn dann der Wind draufsteht, es keine Bäume mehr gibt und du einfach, wenn es schlecht läuft, den Gegenwind des Todes hast, dann wären da zwei Fahrerinnen wie eine Marlene Reusser und eine Demi Vollering, die ja auf jeden Fall die besseren Zeitfahrerinnen sind, die schwereren Fahrerinnen und zu zweit. Ja gut, die fahren das locker zu. Und die sind ja auch kurz nach der Attacke mal, glaube ich, bis auf 3 Sekunden wieder dran gefahren.
Ja, es war, sie ist dann losgefahren Und dann war das ja schon immer noch so ein Hin und Her. Dann waren sie fast wieder dran, dann haben sie sich wieder angeguckt und dann auf einmal ging ja die Lücke auf und dann weg war sie.
Ja, und dann hat eben diese, und vielleicht haben die sich ja genauso wie ich gedacht, ja gut, aber oben fahren wir es wieder zu.
Ja, zu zweit könnte man meinen, ja, dann wechselt man sich ab. Aber ja, ich meine, so eine überragende Leistung, es war ja auch für Kasia All-Time-Bestwerte und ja jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, das war jetzt, ist immer eben da hochgefahren.
Ja.
Also sie ist ja auch einfach super gut gewesen.
Genau.
Und vielleicht haben sie sich da so ein bisschen verschätzt und dachten, okay, zu zweit kriegen wir die nochmal an. Auf der anderen Seite natürlich eine Fahrerin, die schon mal die Tour gewonnen hat, zu unterschätzen, auch schwierig.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, das ist ja was, was vielleicht, also Kasias oft ihr Problem ist, dass sie attackiert und zu früh attackiert und dann hinten raus eingeht. Und vielleicht war das in dem Moment jetzt ihr Vorteil, dass Vollering und Reusser vielleicht auch ein bisschen damit gerechnet haben, dass sie überzockt.
Ich habe das tatsächlich mir auch gedacht, ja. Als sie losgefahren ist, dachte ich, das ist schon wieder einfach ein bisschen zu früh vielleicht. Ja. Aber am Ende hat sie uns ja alle vom Gegenteil bewiesen. Das Gegenteil.
Sie hat uns vom Gegenteil überzeugt.
So nämlich. Und gezeigt, dass es eben nicht zu früh war und vielleicht genau richtig für sie, weil sie ja dann schon auch eine ist, der dieser lange Steady Effort entgegenkommt im Vergleich zu einer Demi, die halt ja viel punchier ist und so. Deswegen, ja, alles richtig gemacht.
Ja, auf jeden Fall krasse Etappe, krasse Bilder und einfach wirklich eine historische Leistung an einem Anstieg mit sehr viel Historie. Du hast schon gesagt, Demi, die deutlich punchigere Fahrerin, das hat sie dann leider auch im letzten Kilometer am Anstieg nochmal ausgespielt. Deshalb habe ich gerade nochmal angesprochen, vielleicht war es auch ein bisschen die falsche Taktik, weil am Ende fährt sie von Reusser weg und macht dann auch im letzten Kilometer wie viel Zeit nochmal gut, irgendwie 40 Sekunden auf Kasse.
Ja, sie ist dann super nah nochmal rangekommen und da muss ich auch wirklich sagen, ja, wie gesagt, ihr kommt das mehr entgegen quasi, dann am Ende nochmal so ein richtiges Finale zu fahren. Aber wenn man dann die Leistung da auf dem letzten Kilometer gesehen hat, dann denke ich mir, dann hätte sie im Zweifel halt auch die Etappe gewinnen können.
Ja, und trotzdem sah es halt auch dazwischen, wenn man die beiden angeschaut hat, sah jetzt nicht ultra entspannt aus.
Nee, richtig. Da muss man aber sagen, auch als Kasia losgefahren ist, da, klar, hatte Marleen das gelbe Trikot und damit auch irgendwo Verantwortung. Auf der anderen Seite, ja, wissen wir alle, wir hatten sie ja auch quasi die Sprachmemo von ihr im Podcast, ihre Vorbereitung war nicht optimal. Klar war das Ziel, und das hat sie auch mit Bravour erfüllt, da das gelbe Trikot zu übernehmen, aber sie musste ja dann im Zweifel auch ein bisschen pokern und Demi, die halt schon mal die Tour gewonnen hat, muss dann und ja auch haushohe Favoritin dieses Jahr war, was sie dann am Ende auch bewiesen hat, dann vielleicht auch schon mehr Verantwortung übernehmen. Haben sie ja dann auch irgendwann, aber in dem Moment, wo Kasia losfährt, auf Marleen zu gucken, ob sie das zufährt, wenn ihr dieser Punch ja auch gar nicht so wehtut, einfach direkt bei Kasia ans Rad zu gehen, war schon ein großes Gepoker, als hätte auch schief gehen können.
Ja, vor allem, weil Demi, muss man ja auch betonen, die erste Fahrerin ist, die andere Leute ankackt, dass sie fahren sollen.
Richtig.
Also ja, man kann sagen, okay, die Verantwortung liegt beim gelben Trikot, aber darauf hat sie sich sonst auch nicht so richtig verlassen, sondern hat dann andere Leute angeschaut. Dementsprechend, naja, war auf jeden Fall hoch gepokert. Und ich meine, ich habe mich gottlos gefreut. Mich hat es sehr, sehr glücklich gemacht. Ich habe vielleicht das ein oder andere Tränchen verdrückt. Und dann war es am nächsten Tag leider schon vorbei.
Ja, ich meine, für die Gesamtspannung als Zuschauer hat es natürlich alles geholfen.
Ja.
Also man muss sagen, also Männertour ja, was den GC-Kampf betrifft, gerade was den Sieg betrifft, eher langweilig gewesen. Das kann jetzt bei der Frauentour wirklich keiner sagen, weil das war ja wirklich bis zum letzten Kilometer noch spannend. Also vielleicht nicht ganz letzter Kilometer, aber quasi bis zum Schluss noch spannend.
Ja, ich muss sagen, bei der letzten Etappe habe ich dann, ich musste es ja leider auf der Arbeit immer nur so nebenher laufen lassen Und auf der letzten Etappe war ich dann so deprimiert. Dann habe ich gesagt, das muss ich mir jetzt wirklich angucken. Ich gehe jetzt Blutkulturen abnehmen. Ja, da habe ich mich dann wegbewegt.
Vorletzte Etappe. Das war ja auch die Etappe wahrscheinlich mit dem größten Drama der Tour fast. Zumindest was die Außenwelt betrifft, was die meiste Reichweite bekommen hat, würde ich sagen.
Ja, also die Berichterstattung war auf jeden Fall so. Genau. Also ich glaube, Trump hat dieses Jahr Äußerungen getroffen, die haben weniger Aufsehen erregt als Kascha, wie sie aber natürlich auch so ein bisschen, es war ja dann auch wie bei so einem Boxkampf, so ein bisschen beim vorherigen Heißmachen, nur so im Nachspiel, dass sie dann zu Celia Jerry hingeht und sagt so, why did you do that? Also alle, die es nicht gesehen haben, was ich mir nicht vorstellen kann.
Ich weiß nicht, dass irgendjemand, der was mit Radsport zu tun hat, wo ich davon ausgehe, dass das alle unsere Zuhörer haben, das nicht gesehen hat.
Also es gab eine Situation und natürlich hat, als hätte man ein Drehbuch geschrieben, gab es natürlich auch dann sozusagen einen Blackspot in der Live-Übertragung, dass man beim Weg in die Kurve Helikopterperspektive hat und dann den Schnitt auf das Führungsmotorrad, was vor dem Feld ist. Und Demi, die in dem Moment attackiert, verdeckt eigentlich, was hinter ihr passiert, zwischen ihrer Teamkollegin Jerry und Kasser. Und eigentlich fahren alle schnell in die Kurve rein. Demi hat ihre Teamkollegin am Hinterrad. Kascha versucht es so ein bisschen zu übernehmen, das Hinterrad, weil Jerry auch eigentlich mit ihrer Führung durch ist. Und dann fällt Jerry aber auf, ja, aber eigentlich könnte ich sie ja auch blocken. Also so ist jetzt, das ist jetzt meine Interpretation auch ein bisschen, ne? Und dann entscheidet sie in der Kurve, eigentlich wieder an Demis Hinterrad zu fahren und dann in der Kurve die Lücke aufgehen zu lassen. Aber das Ganze sorgt dafür, dass sie Kasia in dem Moment eigentlich ins Gatter schickt, beziehungsweise in die Zuschauer. Und Kasia sich eigentlich entscheiden muss, bremse ich jetzt, hör auf zu treten, verliere mein Momentum in den Anstieg oder schepper ich jetzt in die Zuschauer und in den Curb?
Also, ich finde es ein bisschen schwierig. Also, ich habe das am Anfang auch gesehen, das Video, das erste, und dachte mir so, wie assi. Und dann habe ich aber wirklich nochmal mir andere Videos angeguckt und dann dachte ich mir so, ja okay, aber da war wirklich genug Platz, da hätte sie safe reinfahren können. Da habe ich im Rennen 50 Situationen, wo es enger wird und ich fahre da trotzdem noch durch. Und dann muss man halt ja auch sagen, sie hätte den Kampf ja schon vor der Kurve führen müssen. Sie hätte ja da Celia Jerry gar nicht erst ans Hinterrad von Demi lassen dürfen, weil das wurde ja dann hinterher, glaube ich, auch gesagt, dass es die Taktik war, dass eine Teamkollegin bei Demi am Rad um die Kurve fährt und dann quasi das Loch aufgehen lässt. Was jetzt halt vielleicht nicht die sportlichste Taktik ist, aber finde ich legit ist und ja. Ja auch eine gute Taktik. Und am Ende steckt Kasia dann ja quasi außen vorbei. Und Jerry fährt ja eigentlich nur an Demis Hinterrad die Kurve und die gleiche Kurvenlinie. Und auf einem Handyvideo von vorne sieht man sogar, wie sie dann halt quasi, als sie die Kurve zu Ende gefahren ist, direkt auch ein Stück links rüber fährt. Also ist jetzt auch nicht, dass sie dann nochmal gesehen hat, dass Kasia kommt und extra nochmal links gefahren. Andersrum jetzt. Sie ist nochmal links rüber gefahren und sie ist dann nicht extra rechts rüber gefahren, um noch mehr zuzumachen. Also sie ist halt quasi die Kurve mitgefahren. Und dann im nächsten Moment sogar schon so ein bisschen aus dem Weg gefahren. Und wie gesagt, ich meine, meiner Meinung nach war Kaschers erster Fehler, dass sie nicht vor der Kurve schon ums Hinterrad gekämpft hat und dann in der Kurve daneben gesteckt hat. Weil eine Longoborghini ist halt einfach dann quasi hinten hinterher um die Kurve gefahren und hatte dann genug Platz, um einfach links vorbeizufahren und den ganzen Schwung mitzunehmen. Und dass du bei so einer schnellen Kurve, dass sie da bis rechts an den Rand fahren, war ja zu erwarten.
Ja, also ich gehe das insofern mit, dass ich auch sagen würde, das war legit. Und zu sagen, ich mach einfach auf und lass meine Teamkollegin fahren, nehme einfach einen Tritt raus. kann man in jedem Sprint machen, macht man auch sonst in manchen Momenten, wenn irgendjemand in den Break will, man blockt Leute. Das ist natürlich so alles immer ein Graubereich, aber es wird gemacht. Es
ja,
ist
ich ja meine, einfach das offensichtliche oder das bewusste Blocken ist ja das eine, aber das einfach am Hinterrad reißen lassen, da kann dann ja keiner für quasi an die Wand stellen, weil man kann ja auch einfach sagen, ich konnte halt nicht mehr. Und sie konnte ja da auch sagen, ich konnte nicht mehr, weil sie ist ja bis dahin total viel Führung gefahren.
Genau. Und Cassia hätte halt eigentlich, so wie Longoborghini, wie du gesagt hast, sie hätte halt entweder direkt an Demis Hinterrad sein müssen, bevor es in die Kurve geht, oder sie hätte sagen müssen, ich mach's wie Longoborghini, ich lasse den Abstand nach vorne und nehme den Schwung mit, den sie ja dann durch diesen Kampf in der Kurve halt vollständig verloren hat. Das Einzige, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich meine, Cherie ist ja trotzdem auch, die ist, glaube ich, eine selbstbewusste Fahrerin, aber ja trotzdem auch immer noch eine junge Fahrerin. Ich meine, die ist jetzt 20 geworden. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch weil FDJ dann gesagt hat, okay, das war auch unsere Taktik eigentlich, dass ihr so eigentlich so ein bisschen der Dampf ausgegangen ist, Cassia dann vorbei will, sie dann so denkt, aber ich wollte ja eigentlich die Lücke aufgehen lassen und dann so mitten in der Kurve wieder antritt. Und dann ist so ein bisschen so eine Patt-Situation, wo man aber auch sagen muss, okay, so nach rein nach den Radsportregeln hat sie auch ein Anrecht auf das Hinterrad ihrer Teamkollegin eher als eine Cassia dann. Das heißt, grundsätzlich würde ich sagen, ja, man kann auf jeden Fall sagen, ist legit, aber ich verstehe auch total, dass Cassia in the heat of the moment danach sagt, so, was soll sowas? Weil jeder kennt dieses Gefühl, dass du in einem Sprint von einer Fahrerin geschnitten wirst und du dich dann halt fürs Bremsen und nicht Stürzen entscheidest und dir dann so denkst, was wäre gewesen, wenn? Und sie fährt ja wieder ran, aber sie braucht halt wirklich so viele Körner, dass sie ja dann, sie bleibt ja fast stehen am Ende von dem Anstieg.
Voll, also ich meine, dass das ein rennentscheidender Moment war für die Etappe, das will ich gar nicht abstreiten. Also, dass wenn du da einmal den Schwung rausnimmst und das Loch dann wieder zuzufahren, das kostet so viel Energie und das kann schon den Unterschied machen, ob sie dann noch mit über die Kuppe kommt.
Und es waren ja dann auch am Ende, was waren es, 4 oder 5 Sekunden oben und dann hat sie Longoborghini dabei, die alles versucht, um so viel Zeit zwischen sich und Reusser wie möglich zu bringen. Und man merkt ja, Cassia ist so platt, dass sie nicht mal mehr eine Führung gefahren bekommt, ohne dass die Lücke einfach direkt weiter aufgeht. Was ja auch wieder für Vollering spricht, dass sie einfach die vollständigere Fahrerin ist, im Sinne von, sie fährt halt dann nicht nur gut in einem Anstieg, sondern sie kann halt auch einfach so ein punchy Ende und so ein, es war ja wirklich nur eine Abfahrt und ein Time Trial ins Ziel, dass sie sowas dann halt auch einfach solo zu Ende fährt und zwei Fahrerinnen von hinten nicht drankommen.
Ja, ich meine,
also es war ja nur eine Fahrerin.
Ja.
Ja. Aber das bringt ja auch ein bisschen was hier mit Wind und so, ne?
Auf jeden Fall. Also da hoffe ich auch, dass Cassia dann vielleicht ein großes Dankeschön an Longoborghini ausgesprochen hat, weil die hat sie am Ende ja dann auch noch im Rennen gehalten, als war ja dann trotzdem nach der Etappe theoretisch noch alles möglich am nächsten Tag.
8 Sekunden in die letzte Etappe. 8 Sekunden Abstand.
Wäre ja nicht gewesen, wenn Longo nicht einfach voll committed hätte und einfach alles von vorne gefahren wäre.
Muss man aber auch sagen, habe ich nämlich auch wieder dran gedacht, erinnerst du dich an die Alpe d'Huez-Etappe, als Lucinda Brandt eigentlich für Canyon den Tag rettet? Als sie auf der Ebene Richtung Alpe d'Huez von vorne alles gefahren ist, was ging? Wo ich auch noch, da habe ich ja kommentiert.
Ja, da hat sie quasi für Canyon Swam die Tour gewonnen.
Genau, und da habe ich nämlich oben kommentiert und habe dann, abends war ich noch auf der Canyon Swam Afterparty und dann habe ich auch zu Ronny gesagt, ich hoffe, sie haben sich schon ein gutes Geschenk für Lucinda Brandt ausgedacht, weil das war ja wirklich Edeldomestik damals. Und da habe ich auch wieder gedacht, Longoborghini macht es auch so, aber dann dachte ich auch, natürlich hatte sie in dem Moment auch total Eigeninteresse, um Marlen Reusser loszuwerden und aufs Podium zu fahren. Aber ich dachte auch wieder, es beschreibt aber auch Cassia und Cassias Ansehen im Peloton sehr gut, weil, wenn man ehrlich ist, für eine Vollering fährt keiner. Und für eine Cassia denkt man sich, ja okay, dann springt halt auch noch was bei ihr raus. Meinetwegen. Dann nimm's mit.
Ja, das könnte durchaus so sein.
Du musst dich bedeckter halten, du bist noch Profi. Ich kann sagen, für eine volle Ring fährt keiner. Und für eine Kascha denkt man sich halt, komm, ja komm, dir gönne ich es auch.
Also ja, man merkt ja auch.
Ich meine, grundsätzlich denkt ja schon jede erstmal an sich, aber es gibt dann schon Fahrerinnen, denen man es auf jeden Fall mehr gönnt als anderen oder die beliebter sind im Feld. Und dann gibt es halt tatsächlich, glaube ich, schon auch manche, die sagen sich dann, okay, da verliere lieber ich noch ein, also klar, wenn es um den Sieg geht, fährt man alles, was geht, aber dann denkt man sich vielleicht, oh, bevor ich jetzt hier Fünfte oder Sechste werde, der gönne ich es noch weniger, dann so.
Ja. Also ich sag mal so, ich glaube, als Kascha sich die Tour, also als Kascha die Tour gewonnen hat, haben sich mehr Leute gefreut als in allen Jahren zusammen, in denen die die Tour gewonnen hat.
Ja, sie ist ja grundsätzlich eine sehr beliebte Fahrerin im Feld auf jeden Fall. Und nochmal zu den Emotionen zurück. Ich verstehe das halt auch. Ich meine, ich bin dann schon auch eine eher emotionalere Fahrerin und jemand, der sich auch gerne mal aufregt. Liebe Grüße an Franzi, die regt sich da immer schon.
Nee, die lacht immer schon, sag ich mal, wenn ich mich wieder über irgendwelche unnötigen Sachen noch oft aufrege. Deswegen verstehe ich das schon. In dem Moment hat sie halt ja nicht alles verloren, aber sie hat Gelb verloren, sie hat die Etappe verloren. Es war alles doof und dass sie sich da in dem Moment dann aufregt, verstehe ich auch voll. Und aus ihrer Perspektive war es ja auch so, dass sie die halt eben zu nah an den Bordstein gefahren hat, was dann dazu geführt hat, ob es wirklich zu eng war, ob sie vielleicht nicht doch durchgefahren hat, gepasst hätte, sag ich mal, ist dann alles ja in dem Moment gar nicht relevant und ja auch gar nicht im Kopf. Und dass sie sich da dann aufregt, verstehe ich schon. Ist halt dann, wenn so viele Medien da rum sind, schwierig. Und ob man dann, wenn Giri halt quasi im Interview gerade ist, da hingehen muss, da hätte man vom Team vielleicht sie vorher schon zurückhalten müssen.
Ja, man sieht ja auch dann, Ella Harris geht ja auch direkt hin. Also Ella, ja ehemalige Fahrerin für Canyon SRAM, jetzt mittlerweile macht sie Social Media zusammen mit Beth. Und Ella geht ja auch direkt hin und will sie so zurückziehen, aber ist so ein bisschen zu spät dran und eigentlich sind halt auch einfach, Kascha ist halt in Gelb, so sind halt einfach 1000 Kameras um sie rum.
Ja, sowieso ja da im Zielbereich und immer, da gibt's, also ich meine, allein schon die Tatsache, dass ja da auch wieder jetzt total viele Handyvideos von gab, von dem Vorfall, sage ich mal, heutzutage bleibt halt nichts mehr unbemerkt. Alles, genau, was da in dem Rahmen stattfindet, ist irgendwo auf einer Kamera.
Ja.
Und man muss aber auch manchmal sagen, dass sich ja auch Situationen im Rennen anders anfühlen, als sie dann objektiv auf einer Kamera aussehen. Weil wenn Kascha da in die Kurve kommt und auf einmal siehst du, wie Leute mit dem Handy rausgelehnt in dieser Kurve stehen, klar ziehen die dann zurück und dann ist vielleicht mehr Platz. Aber das fühlt sich im ersten Moment, wenn du damit, keine Ahnung, 50 um die Kurve kachelt, fühlt sich's halt anders an.
Klar, und es ist ja dann auch total Typsache. Wie gesagt, jede Sprinterin wäre da durchgefahren.
Ja.
Also, die hätten da gar nicht gezuckt.
Ja.
Die hätten dann links ein bisschen den Ellbogen rausgefahren und Giri im Zweifel noch zur Seite geschoben. Aber eine Sprinterin darf in dem Moment nicht zucken, weil so Situationen gibt es halt ständig im Sprint. Also, es ist halt immer eng. Und manchmal muss man auch sagen, okay, jetzt Mut zur Lücke und ich fahre da jetzt rein. Und es gehört auch dazu. Und das ist natürlich aber aus einer Sicht einer Bergfahrerin, die in diesen Situationen einfach nicht so oft sind, die halt dann eine Stunde alleine den Berg hochfahren am Tag vorher, ist das halt auch nochmal was ganz anderes und vom Fahrertyp total, also.
Ja, gehe ich einerseits mit, aber andererseits muss ich auch sagen, dass Kascha mir schon Sprints angefahren ist, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass sie auch nur annähernd Angst hat. Also die ist schon, ich meine, die fährt jetzt auch, weil ich keine Ahnung, seit wie vielen tausenden Jahren Rennen, also die ist schon
nicht
kein,
so eine typische Bergfahrerin.
Nee, ja. Die ist kein schissiger Fahrer, die fährt super schnell ab und die bewegt sich auch im Feld einfach super gut. Was man halt auch einfach daran merkt, so, es ist unruhig im Feld. Du denkst dir so, ich glaube, jetzt kommen gleich Attacken und dann hörst Kascha im Radio und sie sagt, I'm gonna go pee. Und du denkst dir nur so, wenn du jetzt pinkeln gehst, dann muss ich dich gleich wieder vorfahren, weil hier geht's jetzt gleich rund. Und dann ist aber so, du fährst dir halt vor und dann macht's wupp, wupp, wupp und Kascha ist wieder vorne, weil die sich halt einfach im Feld gut bewegt und das merkt man ja auch, wie sie Klassiker fährt. Die ist jetzt nicht die typische, mit wem kann man es vielleicht vergleichen, der einfach wirklich nur bergauf sich wohlfühlt. Ne, Sarah Gigante zum Beispiel. Oschka Siegert, ja. Das sind einfach Fahrerinnen, ja, fahr die in einen Anstieg über 15 Kilometer rein und dann fahren die Fabelzeiten, aber die brauchen erstmal so viel Energie, um da überhaupt reinzukommen. Und das ist ja bei einer Kassia auf jeden Fall nicht der Fall. Deshalb, ja, also es gab auf jeden Fall viel Aufregung. Ich war natürlich, ich bin ja auch biased, muss man ja auch sagen. Also ich bin ja nicht der neutralste Zuschauer.
Ja, das hat ja dann auch so ein bisschen was losgetreten, sage ich mal, wo ich dann auch dachte, okay, jetzt müssen wir uns alle mal wieder ein bisschen beruhigen, weil ich fand dann, als Demi dann quasi in ihrer Schlusspressemitteilung dann angefangen hat und gesagt hat, ja, und sie vergisst ja auch nicht, was Kaja, dass Kaja quasi gefahren ist, als sie auf dem Boden lag vor 2 Jahren bei der Tour, da dachte ich mir so, okay, jetzt damit wieder anzufangen, mit den alten Kamellen,
weiß vor allem, ich jetzt nicht. Als ihre eigene Teamkollegin sie vom Rad geholt hat, muss man dazu sagen, und ihre eigenen Teamkollegin ohne sie weitergefahren sind, das muss man auch dazu sagen.
Richtig, ich meine, ja, das wurde ja damals auch alles lang und breit besprochen, diese Problematik von dem Sturz und wer da richtig und falsch ist, aber wie gesagt, das jetzt einfach nochmal aufzubringen, finde ich halt einfach unnötig.
Ja.
Weil sie hat da nichts verloren.
Nee.
Meiner Meinung nach. Also es ist jetzt so lange her und jetzt so auf, hey, du hast aber und ich habe aber dafür jetzt und hier und keine Ahnung, was ist das für ein Kindergarten?
Ja, aber es ist halt natürlich auch rückblickend, die einzigen Fahrerinnen, die ständig auf dem Podium sind bei der Tour, sind Demi und Kascha.
Ja, die haben ein Dauerabo.
Die haben ein Dauerabo. Also so ein Platz, der rotiert immer durch, aber die beiden stehen auf jeden Fall in unterschiedlicher Konstellation immer auf dem Podium. Darauf war bisher Verlass.
Ja, das ist richtig. Und wenn man so viel gegeneinander Rennen fährt und immer quasi die größten Konkurrentinnen ist, dann ist das natürlich auch, kommt es mal zu Reibereien und so. Aber ja, man sollte das, finde ich, auf neutraler Ebene halten. Und da so ein bisschen die Emotionen rauslassen.
Ja, deshalb wurde am nächsten Tag dann auch zurückgerudert, zumindest von einer Seite. Von der anderen Seite wurde dann noch ein bisschen Öl ins Feuer geschüttet. Aber grundsätzlich waren am Ende alle Freunde, als es in die letzte Etappe ging, mit einem Zeitabstand von 8 Sekunden, wo man ja, muss man sagen, eine wirklich harte letzte Etappe hatte. Nicht wie bei den Männern, wo dann irgendwie so ein bisschen, gut, Waffenstillstand war dieses Jahr in Paris auch nicht wirklich, wenn man sich das Rennen angeschaut hat. Aber so grundsätzlich weiß man ja, okay, der GC ist gemacht. Hier geht es jetzt vielleicht noch um einen Tagessieg und um ein gutes Rennen und um eine gute Show. Das war ja jetzt tatsächlich bei der Frauentour deutlich anders.
Das ist richtig, da ging es noch um alles.
Und man muss sagen, die Performance des Tages war weder Kasia noch Demi, sondern Zoe Backstedt.
War verrückt.
Also,
die fuhr und fuhr und ich dachte, okay, jetzt geht sie gleich raus. Und die fuhr alle weiter. Alle abgefallen hinten.
Ja.
Alle.
Ja.
Und das war wirklich, also, ganz verrückt. Ich meine, die ist ja jetzt wirklich keine Bergfahrerin. Und die hat da das Feld von vorne auseinandergenommen.
Ja, ich glaube, 11 Fahrerinnen waren am Ende übrig. Und Zoe. Und die ist alles von vorne gefahren. Ich glaube, die hat sich wirklich völlig in die Grütze gefahren. Und sie hat ja auch, ohne Zahlen zu veröffentlichen, aber ich glaube, All-Time-Record über 10 Minuten, 20 Minuten, das zu schaffen, am letzten Tag der Tour als Zeitfahrerin, die ja regelmäßig in so einem Zeitbereich eigentlich ausgeruht, perfekt vorbereitete Efforts macht und dass sie trotzdem da eine All-Time-Best gefahren ist, das ist schon
krass.
Ja, auf jeden Fall Helferin der Tour.
Mit der Aktion definitiv.
Das ist wirklich, also da nochmal so tief gehen zu können und da nochmal alles zu geben für die Teamkollegen. Also ich meine, das macht ja dann schon auch oft nochmal einen Unterschied, ob man quasi für sich selber, für den Sieg da so ans Limit geht oder ob man halt sagt, okay, weil die muss ja dann auch trotzdem noch ins Ziel kommen. Die muss ja noch 2 Runden fahren.
Ja.
Also ich meine, gut, die konnte sich dann mal kurz Luft holen, aber nach so einem All-Out-Effort, ich weiß nicht, ob sie sich da erstmal nochmal hingesetzt hat, irgendwo zum Luft holen, auf die nächste Gruppe gewartet hat, aber
Ja, vor allem muss ich auch erstmal, wenn du so über Kreuz guckst, muss die Abfahrt wieder runterkommen. Du musst
erstmal, ja, das andere schaffen.
Also das war auf jeden Fall die Performance des Tages. Der Woche. Ja, schwierig. Wir haben jetzt gerade eben schon die historische Leistung von Kasia am Mont Ventoux gelobt. Ja, aber von Canyon SRAM kam auf jeden Fall sehr gute Leistung. Und ja, dann it happened, was wir eigentlich auch erwartet haben. Die war schwer, die Etappe, aber die war dann doch nicht schwer genug in der Form, dass Kasia dann wirklich so attackieren kann, dass sie Demi stehen lassen könnte, wie sie es am Mont Ventoux getan hat. Und vielleicht war es dann halt wirklich einfach nur die schlechte Taktik von FDJ oder Demi am Mont Ventoux. Und auch da gewinnt sie wieder eigentlich sehr dominant und damit gewinnt sie die Tour und zeigt, dass sie absolut die beste Fahrerin im Feld war, weil einfach auch wie bei der Etappe davor die kompletteste Fahrerin.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie hat dann da gar keine Zweifel offen gelassen. Hat sie auch hinterher gesagt, dass ihr das wichtig war, quasi nochmal zu untermauern, dass sie, also sie zu Recht in Gelb ist und das nicht nur wegen dem Vorfall war. Und ja, das hat sie auf jeden Fall da gut bewiesen und verdient gewonnen auch.
Man merkt ja auch immer, wenn man sich über die letzte Etappe Gedanken gemacht hat, dass man sich so dachte, ah ja, aber wenn Kasia dann vielleicht da attackiert und dann könnte sie wegkommen und wenn die schnell genug fahren und wenn sich die Teams einig sind und eigentlich denkt man dann so, ja, aber ganz ehrlich, Demi da im Anstieg abzuhängen, wird trotzdem schwierig und mit den Bonussekunden im Sprint wird sie auch nicht schlagen und wenn sie erstmal in der Abfahrt sind, dann wird sie auch nicht loswerden und dann merkt man ja einfach schon so an seinen eigenen Überlegungen, dass Demi halt einfach die komplettere Fahrerin ist, weil sie kann Zeit fahren, sie kann sprinten, sie kommt bergauf, sie ist punchy. Und dann muss man ja auch zugeben, okay, ja, wenn der beste Fahrer oder die beste Fahrerin gewinnen soll, dann ist es wahrscheinlich schon richtig, dass sie mit dem gelben Trikot nach Hause geht, auch wenn es dann vielleicht sich im Herzen anders anfühlt.
Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich glaube, da waren dann auch keine Zweifel mehr übrig, wie gesagt, und auch wenn den meisten Kasia vielleicht ein bisschen sympathischer ist, was ich jetzt auch nicht unterstreichen werde, ich meine, Demi hat schon noch eine große Fanbase, aber Kasia ist schon ja auch immer so eine Herzensfahrerin, weil sie halt eben so viel mit Herz fährt und so mit so viel Emotionen und oft auch nicht so berechnet, was vielleicht ihr manchmal nicht zugute kommt, aber das macht sie halt sehr sympathisch.
Definitiv. Und auch eine sehr sympathische Fahrerin, wahrscheinlich auch mit dem sympathischsten Interview der ganzen Tour nach Kim LeCord.
Das war mein Lieblingsinterview.
Wer es nicht gehört hat, sie wurde nach der Etappe, die sie für sich entschieden hat, gefragt, wie sie am liebsten feiern würde. Und sie hat sozusagen gesagt, get smashed, nicht besoffen.
Einmal Absturzsaufen, so nach dem Motto. Ja, und dann gab es auch danach nochmal ein Interview, glaube ich, wo sie dann auch so gesagt hat, weil es dann irgendwie, ich weiß gar nicht noch, welche Etappe das war, wo es dann nicht so super lief und dann sie, ja, maybe I got a bit too smashed oder sowas. Also sehr witzig. Und die hatte bestimmt auch noch eine gute Afterparty.
Da bin ich mir sicher, da habe ich mir keine Gedanken. Aber zweit oder wahrscheinlich auch einfach des Dialekts wegen, das sympathischste Interview, Marlene Reusser, die gesagt hat, sie fährt eigentlich nur Fahrrad, weil sie so gern isst, was ich absolut verstehen kann.
Was, glaube ich, viele Radfahrer verstehen können.
Absolut, nur dass es ihr bei der Tour fast ein bisschen zu viel ist und dass sie gerne den Zucker lieber ein bisschen mit Fett mischen würde, weil dann schmeckt es noch besser.
Wo sie recht hat, hat sie recht.
Absolut. Und für sie war ja, wie haben sie es genannt, Projekt Dijon, wegen Dijon-Senf und Gelb, dass sie in Dijon beim Zeitfahren Gelb holen, hat funktioniert. Und ich glaube, sie hat grundsätzlich auch sehr beeindruckt mit ihrer Gesamtperformance. Deshalb hätten wir ihr auch auf jeden Fall gewünscht, auf dem Podium die Tour zu finishen. Aber leider am letzten Tag mit einem Sturz und sehr viel Rückstand dann doch noch alles verloren tatsächlich. Also zumindest im Gesamtklassement, die Leistung davor natürlich nicht. Für Longoborghini natürlich schön aufs Podium zu fahren, auch so ein bisschen diese ganzen Zweifel auszuräumen, die es ja am Anfang an UAE und an der Grundaufstellung gab. Und dann ja auch die Blasi-Diskussion, die wir hatten, jetzt auch nochmal mit Antonia zu sehen. Antonia war jetzt auch nicht als Leader aufgestellt und hat trotzdem dann am Ende das Young Rider Jersey gewonnen in Support of Kasia. Und das hat Paula Blasi als Helferin nicht geschafft. Und da muss man ja sagen, da hatte sie sozusagen den gleichen Ausgangspunkt wie Antonia. Deshalb war es, glaube ich, auch für Longoborghini sehr gut, einfach zu bestätigen. Ich bin sowohl am Mont Ventoux, glaube ich, wirklich überraschend gut gefahren und habe am Ende dann auch als stärkste Fahrerin aus dem Team das Podium geholt.
Ja, auf jeden Fall. Also Longoborghini auch eine sehr sympathische Fahrerin. Und für mich war es wirklich Heartbreak, als Marlin da gestürzt ist. Ich meine, man muss ja sagen, sie ist vorher schon abgefallen, also es wäre sowieso schwierig geworden. Ich glaube nicht, dass sie das hätte halten können, das Podium, weil sie ja eben da schon bei dieser Attacke von, oder nicht, bei der Führungsarbeit von Zoe da abgefallen ist. Aber trotzdem will man ja nicht, dass es dann so endet. Also, dass die Fahrerinnen zumindest die Chance haben, noch alles zu geben, aber dann halt da zu stürzen. Das tat mir schon wirklich sehr leid. Nichtsdestotrotz Wahnsinnsleistung. Und wir hatten sie ja auch ein bisschen zu Wort, dass sie nicht die perfekte Vorbereitung hatte. Und deswegen auf jeden Fall Respekt vor der Leistung. Und man kann ihr nur gönnen, dass sie in den nächsten Jahren da mit optimaler Vorbereitung in die Tour geht und dann da aufs Podium fahren kann.
Ja, und ich hoffe, dass wir sie auch mal, oder werden wir bestimmt noch in den kommenden Folgen, sie mal als Gästin hierzu hören bekommen. Und es wird witzig. Wir sind auf jeden Fall alle Kohlenhydrat- und Fettliebhaber in der Runde dann und fahren vor allem because of the calories.
Wir machen das einfach beim Essen.
Ja, das klingt gut.
Wir laden sie mal nach Köln ein und dann gehen wir zusammen was essen und machen darüber einen Podcast.
Dann gibt es eine feine Mische. Ja, das klingt gut. Ja, aber grundsätzlich muss man zur Tour sagen, auch jetzt, wenn man sich unsere erste Folge anhören würde, also die erste Tour-Folge und dann die Tour-Gesamtergebnis, was passiert ist, was war mit Pauline Ferrand-Prévot, was war mit den Sprintetappen, die keine Sprintetappen waren und die Sprintetappe, bei der wir uns sicher waren, dass es eine Sprintetappe wird, war keine Sprintetappe, obwohl Lorena Vives auch wieder überraschend lange dabei war, als es irgendwie nur noch 12 Fahrerinnen waren. Also ich sage mal so, ich glaube, alle sind überrascht worden. Nicht nur wir, egal was für, ich habe mir Lenten Rouge Podcast angehört, die waren auch jedes Mal doch irgendwie so ein bisschen so, hä, warum war Vives jetzt noch dabei? Hä, warum war das jetzt kein Sprint? Also es war doch eine sehr schwer vorherzusagende Tour, was es halt umso spannender gemacht hat. Und ich glaube, viele haben uns mit ihrer Performance überrascht. Wir haben ja auch noch gar nicht über, haben wir schon über Uno X und war das fünfte Etappe? Das war der fünfte Etappe. Wer war denn noch im gelben Trikot nach der dritten Etappe?
Nee, das war dritte Etappe.
Haben wir Haxte?
Die ist ja in Gelb das Zeitfahren gefahren.
Und ah, ja,
Zeitfahren
ja,
war Etappe 4.
Stimmt, haben wir schon besprochen. Ach,
das
Glück.
Hatten wir besprochen.
Ein Glück. Ja, also viele Fahrerinnen haben uns überrascht.
Das war auch noch Leistung der Tour.
Ja, ja, genau.
Oh, Gott,
also,
oh Gott.
Also das ist ja, es gab ja so viele Leistungen der Tour. Das ist ja schon Wahnsinn. Auch dann hier Lianes Leadout in den Mont Ventoux rein war klasse. Es gab einfach wirklich so viele Situationen, die einfach grandios waren. Kim Le Cort-Pinard, die sich selber einen Sprint anfährt, nachdem sie ungefähr die ganze Zeit geackert hat und dann trotzdem den Sprint, den sie sich selber angefahren hat, gewinnt. Also es war phänomenal.
Ja, als Zuschauer auf jeden Fall eine grandiose Tour. Ich muss sagen, okay, Lorena ein bisschen rausgenommen. Gar keine Tour für Sprinter.
Nee.
Was ich halt auch, ich meine, Charlotte Kohl hat wirklich gekämpft, ist ja dann am Ende auch aus dem Zeitlimit gefallen und konnte die Tour gar nicht zu Ende fahren. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also klar war es cool, so eine schwere Tour zu haben und am Ende war es ja trotzdem bis zur letzten Etappe spannend. Aber ich glaube, ich fände es auch cool für die nächsten Jahre das dann ein bisschen mehr Abwechslung in den Etappen. Also ich war schon sehr abwechslungsreich, aber dass halt alle Fahrertypen Chancen haben, das ist auch wirklich, weil bei den Männern gibt es auch Sprintetappen und da fahren auch genug Sprinter zu tun. Klar sagen die auch, es werden immer weniger und die werden immer schwerer, aber am Ende halt auch
gibt es trotzdem 220 Kilometer Flachetappen.
Ja, den Sprinterinnen einfach eine Bühne zu geben. Ja, wie gesagt, Lorena Wiebe ist jetzt ein bisschen ausgeklammert, weil die ist ja wirklich über sich, nicht über sich hinausgewachsen, aber einfach super stark gefahren und eben auch noch dabei gewesen, wo halt nicht mehr viele da waren. Aber wie gesagt, so einen klassischen Sprint, wo alle da sind, finde ich schon auch irgendwie cool. Sprinterinnen hätten diese Bühne auch verdient.
Definitiv. Und ich finde ja auch, es ist immer schwierig, weil irgendwie, dann hat man so eine Mont Ventoux-Etappe und dann wünscht man sich eigentlich, dass man mehr dieser Etappen hat, dass man nochmal irgendwie ein Galibier fährt und dann nochmal einen langen Anstieg, weil jetzt waren ja doch irgendwie viele, erste Kategorie, zweite Kategorie, aber dann ist man irgendwie, erste Kategorie wurde gar nicht übertragen, weil direkt am Anfang und man hatte so nicht so dieses Gefühl, was man ja sonst manchmal auch an der Tour liebt, dass man weiß, okay, jetzt sind wir im Hochgebirge und jetzt kommen ein paar richtig krasse Bergetappen und dann hat man halt irgendwie eine Transferetappe und die ist dann flach. Das gibt's halt dann doch bei 9 Tagen nicht so geballt, wie man es halt von der Männertour kennt und das ist ja auch manchmal so ein bisschen dieses Tourgefühl, was ich jetzt zumindest schon einfach viel, viel angenehmer fand, durch die Anwesenheit des Mont Ventoux, wo man wusste, hier wird der GC gemacht, wurde einfach ab Tag 1 viel mehr Breakaway-Rennen gefahren. Die haben einfach viel mehr Freiheiten bekommen. Und deshalb gab es, glaube ich, auch einfach überraschendere Ausgänge, egal ob in den Jersey-Wertungen oder auch in den Etappen selbst. Und das hat es natürlich spannend gemacht, aber dann grundsätzlich dann sieht man so eine Mont Ventoux-Etappe und dann will man eigentlich am nächsten Tag direkt nochmal sowas haben, finde ich.
Ja, schon. Also, ja, man muss ja dann auch dazu sagen, dass es halt ja dann logistisch auch irgendwo schwieriger ist, weil in 3 Wochen kommen die einfach weit.
Ja.
Da kommst du halt, also fährst du halt einmal quasi rund. Und in 9 Tagen kannst du ja auch bestimmt Meter machen, um dann halt auch die Transfers nicht so lang werden zu lassen und sowas, dann ist man natürlich auch schon eingeschränkter von der Reichweite und den Regionen, wo man überhaupt hinfahren kann. Nichtsdestotrotz, ja, wie gesagt, würde ich mir halt wünschen, dass halt es von allem was gibt. Und da haben wir halt, also es gab eine richtig schwere Etappe und einen richtig langen Berg mit der Mont Ventoux-Etappe. Es gab ein Zeitfahren, was ich cool fand. Aber eine Sprintetappe könnte man trotzdem auch noch mal einfügen.
Voll. Sonst, wir waren absolut happy, wir waren entertained, wir hatten eine gute Tour, es war super spannend, aber eine Flachetappe für die Sprinterin wäre schon ganz schön.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Dieser Podcast wird von Morten unterstützt, der schwedischen Marke, die die Grenzen der Kohlenhydrat- und Bicarb-Zufuhr im Sport neu definiert. Ihre Hydrogel-Technologie liefert die Energie, die du brauchst und ist dabei besonders magenfreundlich. Mehr als nur eine Sportnahrungsbrand bietet Morten auch digitale Tools und Bildungsangebote, die Menschen dabei unterstützen, ihr sportliches Potenzial vollständig auszuschöpfen. Mit dem Code BESENWAGEN20 bekommt ihr 20% auf alles, außer auf Bicarb und Flavors. Wenn du aber schon Zeitfahren sagst, wir haben vor dem Zeitfahren die Folge aufgenommen, worüber wir auf jeden Fall reden müssen. Was war mit Pauline los? Also, es war ja wirklich, ich meine, wir haben davor gesagt so, ja, wir wissen nicht, was passiert. 5 Jahre kein Zeitfahren mehr gefahren.
Aber immer gut gewesen.
Aber immer gut gewesen im Zeitfahren.
Und dass sie sich auch speziell vorbereiten kann und damit Sicherheit ja viel gemacht hat.
Und dann sieht man sie mit dem Helm und fragt sich schon, was ist da los? Ist es jetzt, haben die jetzt das jetzt speziell getestet? Und das ist jetzt so schnell. Aber es war, weißt du noch, als Primož Roglič im Zeitfahren, Bergzeitfahren gegen Tadej, es war die erste Tour, die Tadej gewonnen hat, und er verliert das Bergzeitfahren und irgendwie die, was hat er vor 11 Sekunden am Ende dann Vorsprung oder sowas? Und wie er diesen Helm aufhat und man denkt sich schon so, das kann nichts werden.
Ja, das sah halt einfach nicht so schön aus. Aber ich habe das gesehen und dachte, das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Das Schlimmste für mich ist wirklich, wenn die einfach gesagt haben, das ist jetzt so, wir lassen die einfach mal fahren. Okay, gefühlt noch auf einem Rad, was wir gar nicht gehört. Aber die waren im Windkanal. Weißt du, wie viel 1000 Euro das kostet? Und das ist dabei rausgekommen?
Ja.
Aber das zeigt halt auch wieder, dass halt ein Unterschied dazwischen ist. Zwischen, okay, wir stellen das im Windkanal ein, wo das Fahrrad fest eingespannt ist, wo man sich nur darauf konzentrieren kann, die Position zu halten und damit tatsächlich zu fahren. Weil am Ende, wenn sie den Kopf runter gemacht hat, dann konnte man schon erahnen, dass da eine gute Position oder eine annähernd sinnvolle Position drin steckt. Nur das Problem ist ja, den Kopf immer so hochgehalten, dass der Helm, der ja sowieso schon gerade für Frauen, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, weil der sehr breit ist und sehr groß und generell, was auch so ein Thema ist, was zum Beispiel ich halt mit unserem Helm auch mehr Probleme habe, glaube ich, als die Männer, weil unser Körper dann einfach zu klein ist oder kleiner ist, was es halt vielleicht manchmal schwieriger macht. Aber der hat einfach ja da so oben rausgeschaut, was ja bei dem Helm, wie gesagt, noch viel mehr aufbaut. Der ist mir ein bisschen schwindelig geworden beim Zugucken. Danach ist kein wohl nicht. Also.
Ja, und es war ja auch eine Gegenteilüberhöhung. Also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl gehabt, die dachten sich dann so, wie viele Spacer können wir noch finden und wie viele können wir da noch reinpacken, um sie höher sitzen zu lassen. Die einzige Theorie, und da komme ich jetzt auch zu meiner Grundtheorie, warum sie vielleicht auch bei der Tour underperformed hat zu dem vorherigen. Sie hat ja schon mal die Phase 2018, dass sie eigentlich gut drauf war, wieder wirklich viel Straßenrennen fahren wollte, den Fokus drauflegen und dann aber mit ihrer Endofibrose in der Iliakalarterie so Probleme hatte und eigentlich eine Zeit lang auch gar nicht genau wusste, was das Problem ist, aber sie kriegt eigentlich nicht mehr den Druck aufs Pedal, den sie vorher aufs Pedal bekommen hat. Und ich finde, wie sie jetzt auf diesem Zeitfahrrad saß, aber auch wie sie auf dem normalen Rennrad saß, sie hat irgendwie immer so seitlich getreten. So als müsste sie sich
ganz unrunden Tritt.
Genau, so als müsste sie sich in der Hüfte Platz machen für die Durchblutung. Das ist nur einfach eine reine Theorie von mir, weil was halt auch wieder nicht so ganz passt, weil sie war dafür zu gut drauf und hat halt auch gesagt so, ja, ich bin stark drauf, ich fahre die gleichen Werte wie letztes Jahr, die anderen sind einfach nur viel, viel stärker. Was ich auch also rein menschlich, sportlich grandios fand.
Ja, also
das einfach anzuerkennen, zu sagen, ich kann da einfach nicht mitfahren, die fahren einfach viel besser als ich.
Sie hat nicht versucht, irgendwelche Ausreden zu finden, sondern sie hat ja gesagt, okay, ich habe alles gegeben, ich habe mich vorbereitet, ich bin gut drauf, aber es reicht halt einfach nicht.
Ja, und auch dieser schöne Moment, wo sie von Cassia Sieg am Mont Ventoux hören und so beide so total geflasht sind eigentlich, eigentlich wie so eine Jugendfahrerin irgendwie und überhaupt nicht diese total erfahrene Pauline Ferrand-Prévot. Also da fand ich sie einfach auch wieder menschlich sehr, sehr, sehr sympathisch. Deshalb, das war so meine einzige Theorie, woran es vielleicht gescheitert ist. Aber vielleicht war es auch einfach nur, die anderen haben einfach nochmal zuletzt im Jahr deutlich zugelegt und sie konnte nicht nochmal einen draufsetzen.
Ja, ich meine, letztes Jahr war das ja auch alles ein großes Thema mit dem, dass sie so viel Gewicht verloren hat. Und alle dann gesagt haben, ja, sie hat quasi nur gewonnen, weil sie halt sich so runtergehungert hat. Was ich halt auch ganz schwierige Aussagen fand, weil am Ende muss man halt sagen, bei den Männern verlieren halt auch alle, die zur Tour gehen, nochmal deutlich Gewicht. Und das ist ganz normal und da redet keiner drüber. Und das ist einfach ein großes Event. Und ich finde es viel besser, sage ich mal. Also klar sollte das niemanden anspornen, jetzt sich runter zu hungern. Und die hungern sich ja auch nicht runter, weil das ist ein ganz komplizierter Prozess. Die arbeiten da mit Ernährungsberatern gezielt auf ein Ziel hin. Wie gesagt, das ist bei den Männern totaler Standard. Geraint Thomas war, glaube ich, das beste Beispiel. Der hat in der Offseason, keine Ahnung, 20 Kilo zugenommen im Maximum, glaube ich. Nicht ganz, 15 vielleicht. Aber schon immer deutlich zugenommen und hat sich dann quasi gezielt auf sein Saison-Highlight vorbereitet und da das Gewicht hin reduziert und wie gesagt, in einem ganz kontrollierten Rahmen, dass es da eben keine Defizite gibt. Und das ist ja viel besser, wenn man das so macht,
als quasi immer zu dünn zu sein. Klar, dann fällt es nicht so auf, dass du deutlich Gewicht reduziert hast, aber wenn du immer zu dünn bist, ist es viel schlechter für deinen Körper, als wenn du kontrolliert bis zu einem Tag X abnimmst, dann aber halt auch wieder zunimmst.
Ja, und wir müssen ja auch beim, also ich finde es immer total schwierig, dann auf einmal auf so eine komische Art und Weise damit anzufangen, dass das ja nicht gesund ist. Weil was ist denn an, also Profisport ist in einem ganz, ganz, ganz engen Rahmen gesund, nämlich eigentlich in einem, also nicht.
Gar nicht, eigentlich gar nicht. Also Sport, ja, Profisport in der Regel nicht.
Ja, und ich finde, da gibt es halt einfach, da gibt es so Sachen wie, es werden Leute mit einer Gehirnerschütterung springen wieder aufs Rad und fahren weiter, mit gebrochenen Knochen springen aufs Rad und fahren weiter. Haben wir alles gemacht? Macht man, weil man es auch lernt. Also man lernt ja, man stürzt einmal und dann hat man am Ende doch nur Schürfwunden und wahrscheinlich massive Prellungen, die einfach genauso wehtun können wie Knochenbrüche. Aber dann fühlt man sich Tage, Wochen lang schlecht und dann lernt man einfach beim nächsten Mal, wenn mein Fahrrad fahrbar ist, dann springe ich wieder aufs Fahrrad. Das ist ja tatsächlich die Denke im Profiradsport und das ist nicht gesund. So, das, was man an Training macht, das ist nicht gesund.
Das, was man an Zucker isst, ist auch nicht gesund.
Genau, das, was man an Zucker isst, ist nicht gesund. Immer über sein Limit zu gehen, ist auch nicht gesund. Und das Jojo mit dem Gewicht ist auch nicht unbedingt gesund. Und das ist auch kein Gewicht, was man das ganze Jahr über hält. Das ist dann halt tatsächlich eher wie bei einem Bodybuilder, wo man sagt, okay, ich habe einen Wettkampf und für diesen Wettkampf, um meine Peakform zu haben, in dem Fall dann optisch, hungere ich mich runter und da ist dann wirklich runterhungern und da ist halt einfach dieses, man passt die Ernährung nochmal an und allein über die Stunden, die man auf dem Rad verbringt, auch einfach Höhentrainingslager. Leute, ich bin ins Höhentrainingslager gefahren und auch da, ich habe es geliebt, im Höhentrainingslager zu sein, weil auch ich esse sehr, sehr gerne und ich esse auch sehr, sehr gerne süß und ich esse auch sehr, sehr gerne viel süß. Und im Höhentrainingslager war das einfach nie ein Problem, weil du bist stundenlang auf dem Fahrrad. Dein Grundverbrauch ist einfach dadurch, dass du in der Höhe schläfst und deine Zeit verbringst, eh schon viel höher. Und ich bin aus dem Höhentrainingslager. Ich musste wirklich überhaupt nicht aufs Essen achten. Und ich habe trotzdem an Gewicht verloren.
Ja, und wir müssen da weggehen von der Kritik der Sportlerin gegenüber, die das so macht. Und ich meine, wie gesagt, das ist ein kontrollierter Prozess. Das ist kein Zufall. Und klar ist es nicht optimal für den Körper, aber wie du gesagt hast, nichts davon ist optimal für den Körper. In jeder Gewichtssportart, beim Judo, beim Boxen, da werden ganz andere Methoden genommen, um Gewicht zu verlieren. Die schwitzen da alles aus. Da kann man vielleicht drüber reden, dass das irgendwie nicht gesund ist, aber in so einem kontrollierten Rahmen auf ein Ziel hin, einmal im Jahr das zu machen, finde ich, müssen wir davon weggehen, da die Fahrerin für zu kritisieren. Und stattdessen halt mehr Aufklärung betreiben, warum das so ist und dass das okay so, also okay in Anführungszeichen so ist, weil das eben kontrolliert ist. Und da eher sagen, okay, aber das sollte man nicht nachmachen. Oder zumindest nicht unkontrolliert nachmachen. Weil klar sollte man jungen Mädels dann sagen, okay, nur weil die jetzt quasi so abgenommen hat, ist das noch lange nicht gut für dich. Aber ganz viele andere Sachen, die wir machen, das sind auch nicht gut für andere Leute. Und wie gesagt, dann finde ich, sollte man eher mehr Aufklärung betreiben, als das zu kritisieren.
Ja, und bei einem Remco, wenn er dann noch die letzten Kilo rauskitzelt,
da sagt keiner was. Mal,
da wird es dann halt einfach nur als Stärke und als ideale Vorbereitung gewertet. Und bei den Frauen, und das ist dann halt auch wieder irgendwie eine Ungleichbehandlung, geht es dann auf die Schiene Essstörung. Und ja, ich verstehe schon, dass rein statistisch gesehen Frauen da einen höheren Anteil haben.
Und es ist ja für Frauen grundsätzlich auch, glaube ich, also ich meine, du bist die Medizinerin hier, gefährlicher ist, quasi im Untergewicht zu sein.
Ja,
und was den Hormonhaushalt und alles betrifft.
Genau, und du bist halt auch, also ich sag mal so, die Bereiche, in denen gerade dann Radsportler und Radsportlerinnen sich bewegen, die sind ja grundsätzlich an Körperfettanteil schon weit weg von gesund. Aber für eine Frau, die halt grundsätzlich einen höheren Körperfettanteil hat, ist es natürlich noch gefährlicher. Oder was heißt gefährlicher, aber halt natürlich noch unnatürlicher. Und es hat natürlich auch einen krasseren Einfluss auf deinen kompletten Hormonhaushalt. Und auch da ist aber so, das beeinflusst manche Leute mehr und manche Leute weniger. Bei mir war es egal, wie niedrig mein Gewicht war. Ich habe immer meine Periode auf den Punkt genau gleich bekommen. Da hat sich nie was verändert, egal wie viel Stress, egal wie viel Training, egal wie viel oder wenig ich gegessen habe. Das war im Studium und ich habe tatsächlich im Studium auch ab und zu Stress gehabt und jetzt auf der Arbeit habe ich auch ab und zu mal Stress. Und es verändert in meinem Hormonhaushalt gar nichts, gar nichts. Und dann hatte ich aber schon Teamkolleginnen, als ich noch in meiner Jugend Amateur-Triathlon gemacht habe, die einfach noch nie ihre Periode hatten, ab in einem jungen Alter, weil das halt für die einen krasseren Einfluss hatte, als für mich dann.
Ja, da ist halt ja jeder Körper total individuell und da muss halt ja auch jeder für sich dann gucken und fühlen, wie es für ihn noch gesund ist und funktioniert und da halt auch im Zweifel mit Ärzten abklären. Und wie gesagt, wir sind alle Profisportler unter totaler ärztlicher Kontrolle, sage ich mal. Was heißt ärztlicher Kontrolle? Aber wir machen alle regelmäßig ein Blutbild, da wird alles kontrolliert, Fettmessungen und alles Mögliche und auch Ernährungspläne. Das ist nichts, was zufällig passiert und was so auf Krampf und ungesund versucht wird herbeizuführen. Kann ich nicht für alle die Hand ins Feuer legen, aber wie gesagt, gerade bei Pauline weiß man ja, dass sie jemand ist, der sich gezielt auf ihre Highlights vorbereiten kann und da halt alles gibt. Und wie gesagt, es ist halt bei den Männern ist das ganz normal und da redet keiner drüber und da müssen wir bei den Frauen auch von wegkommen.
Ja.
Und dass das jetzt, das soll auch nicht heißen, dass alle das so machen müssen und wir haben ja auch gesehen, dass eine andere Fahrerin, die halt sich nicht so runterhungern, ja trotzdem dann deutlich stärker jetzt sind. Das heißt, es braucht es nicht. Aber deswegen heißt es ja auch noch lange nicht, dass sie das nicht machen darf.
Ja, geh ich vollkommen mit. Und ja, nee, gehe ich einfach
vollkommen. Und wie gesagt, es hat ja auch, man hat ja auch jetzt gesehen, es hat ja auch gar nichts gebracht. Nee. Also was heißt nichts gebracht? Aber es hat ja dann nicht, trotzdem nicht gereicht. Ja.
Wir haben uns in Rage geredet, Lynn. Wir haben auch schon wieder eine Stunde geredet jetzt.
Ja, würde ich unseren Gast.
Ich würde, genau, es wird Zeit für unseren Gast, bevor wir hier noch völlig ausrasten. Ja, dann würde ich sagen, wir holen sie mal rein. Gut, unser heutiger Gast, unsere heutige Gästin ist keine geringere als Antonia Niedermayer, frisch gebackene weiße Jersey-Trägerin der Tour de France Femme avec Swift. Hi Antonia.
Hallo zusammen, hallo.
Wie geht's dir? Ist schon angekommen? Hat sich schon alles gesetzt? Hast du dich an dein neues Sein gewöhnt?
Ja, nee, mir geht's ganz gut. Ich hatte jetzt eine Woche ein bisschen Ruhe und konnte alles ein bisschen, sich setzen lassen und konnte ein bisschen entspannen. Das war ganz, ganz schön, aber ja, war auf jeden Fall viel und eine coole Erfahrung und es dauert, glaube ich, immer ein bisschen, bis man das dann so wirklich realisieren kann.
Ja, das glaube ich wohl. Ich habe deinem Insta-Post entnommen, bevor wir gleich wieder zurück zur Tour gehen. Ich wusste ja schon, dass du viele Hobbys hast, aber du hast ja jetzt die Tour nach Tourwoche eigentlich hauptsächlich mit Pferd verbracht. Das ist richtig.
Ja, genau. Also ich habe ja vor einem Jahr habe ich mir mein eigenes Pferd gekauft und dann habe ich noch einen paar Pferde von Freunden, die ich ab und zu reite. Also ich bin immer gut beschäftigt, sagen wir es mal so.
Ja, das habe ich mich nämlich eh gefragt. Wie sieht so ein, nehmen wir uns mal mit, wie sieht so ein typischer Tag von dir aus? Weil zwischen Hund, Pferd, Radsport, Skibergsteigen, Freund, Interviews, ich weiß nicht, was einem sonst noch so einfällt, da wird die Zeit ja schon knapp.
Ja, es geht eigentlich. Also ich bin ja zum Glück Frühaufsteher, heißt, ich stehe eigentlich immer um 6 auf. Dann gehe ich immer gleich mit dem Hund und Frühstück mit Jakob zusammen. Und der macht sich dann auf den Weg in die Arbeit. Und ich mache mich dann mit dem Rad auf den Weg und trainiere. Und dann habe ich danach meistens noch ganz viel Zeit für Pferd und nochmal Hund und alles Mögliche. Also ja, ich glaube, dass der Frühaufsteher in mir da wirklich so die Zeit schafft für das Ganze, für die ganzen Hobbys, die ich sonst noch so habe.
Ja, jetzt weiß ich ja dann, woran es bei mir scheitert. Das hatten wir nämlich eben schon das Thema. Ich hätte auch gern einen Hund. Weiß aber nicht, wie ich das zeitlich umsetzen soll. Ich wäre da halt angewiesen auf meine Eltern auch, dass sie quasi aufpassen, wenn ich unterwegs bin. Aber vielleicht liegt es auch einfach darin, dass ich keine Frühaufsteherin bin.
Ja, das sind. Antonia hat halt auf jeden Fall schon mal 4 Stunden mehr als du an einem Tag.
Ja, das ist möglich.
Das heißt, mit welcher Teamkollegin bist du am liebsten im Zimmer? Wer kann mit dir früh aufstehen?
Eigentlich sind alle nicht so unbedingt die Frühaufsteher, aber am besten funktioniert es immer mit Sille. Die ist auch immer, sag ich mal, relativ früh wach. Und sonst wird es dann eher schon dünn. Also ich bin dann meistens halt die Erste am Frühstück und bin dann so 2 Stunden alleine, bis dann mal irgendjemand aufkreuzt.
Ja, ich glaube, wir wären auch nicht so die guten Zimmerkolleginnen, weil ich bin eigentlich immer die Letzte beim Frühstück.
Ja, aber es ist ja meistens nur eine gewisse Rücksichtnahme, ist ja nur wichtig. Also man kriegt sich ja, du schleichst ja wahrscheinlich ganz leise raus.
Ja, also meine Zimmerkolleginnen sind immer ganz zufrieden. Ich bin da anscheinend immer leise genug, dass die nicht aufwachen. Aber wahrscheinlich sind die einfach nur in der Tiefschlafphase in der Früh um 6, dann merken die das wahrscheinlich gar nicht.
Ja, ist richtig. Aber gehst du dann auch einfach früher ins Bett oder brauchst du nicht so viel Schlaf?
Ich gehe eigentlich immer um 10 ins Bett. Dann habe ich genau meine 8 Stunden. Das ist eigentlich perfekt.
Ja gut, das passt eigentlich ganz gut. Ja, vielleicht sollte ich einfach mit früher ins Bett gehen anfangen, dann kann ich auch früher aufstehen.
Ja, das ist vielleicht ein guter Start.
Bei Teamdynamiken sind wir ja schon mal beim richtigen Thema. Wie war das denn jetzt für dich bei der Tour? Du hast, glaube ich, in Interviews vorher gesagt, dass es für dich eigentlich ganz schön ist, zu wissen, dass Kasia die Leaderin ist und du das so ein bisschen als Helferin vielleicht auch mit ein bisschen weniger Druck angehen kannst, nachdem du dir ja selber schon bewiesen hast beim Giro, dass du bei der Elite mitfahren kannst und auch davonfahren kannst. War es für dich jetzt eher angenehm, diese Rolle einzunehmen? Oder hast du dir manchmal auch gedacht, eigentlich wäre ich in jedem anderen Team, außer vielleicht UAE und FDJ, gerade die Hauptleaderin?
Nee, also ich glaube, das war für mich, für meine erste Tour ganz eine gute Situation, dass ich einfach ein bisschen entspannter rangehen konnte und wusste, dass Kasia die Leaderin ist. Also ich glaube, das war für mich jetzt gar nicht so schlecht und es hat auch wirklich ganz gut funktioniert. Wir haben auch ganz gut harmoniert. Und ja, ich glaube, das hat, also war nicht verkehrt.
Ich habe am Anfang mal gehört, also in dem Podcast noch relativ am Anfang deiner Karriere, dass du manchmal Angst im Feld hast, aber als ambitionierte Skifahrerin abfahren, hat man zumindest jetzt bei der Tour nicht den Eindruck gehabt, dass dir das irgendwie Probleme macht.
Nee, das Abfahren ist bei mir eigentlich immer, ich genieße das eigentlich immer, ich mache das ganz gerne. Am liebsten bin ich aber da tatsächlich ganz vorne, weil ich vertraue manchmal den anderen nicht so sehr, dass die auch gut runterfahren. Und zum Feldfahren, inzwischen glaube ich, bin ich ja auch schon fast ein alter Hase im Radsport, kann man so sagen. Also habe ich jetzt auch nicht mehr so die Angst, im Feld zu fahren. Das Einzige, was ich immer noch überhaupt nicht gerne mache, ist so diese hektischen Sprintfinale. Ich meine, auch als GC-Fahrer muss man da ja leider irgendwie mit vorne dabei sein, wenn es nicht unbedingt die 3-Kilometer-Regel gibt. Und ja, da muss man dann schon irgendwie schauen, dass man da heil durchkommt.
Ja, aber da hast du ja zum Glück ganz gut erfahrene Teamkolleginnen an deiner Seite, die sich da hoffentlich gut durchleiten, auf die man sich dann ja eigentlich auch immer verlassen kann.
Ja, definitiv. Ich halte mich dann immer an die Sprinter und fahre hinter denen her, dann die boxen mir den Weg schon frei.
Ja, es ist dann, die machen dann richtig Platz und dann passt du ja auch quasi durch die Hälfte, selbst wenn die Fahrerin wieder zumachen, ja dann immer noch ganz gut durch.
Ja, obwohl ich sagen muss, manche Sprinterinnen, die sehen Lücken, da sehe ich überhaupt gar keine Lücke und fahren dann da durch. Und da komme ich manchmal nicht mehr hinterher. Dann sage ich immer gerade zu Chiara, sage ich dann immer, du musst denken wie ein Bergfahrer und nicht wie ein Sprinter. Ich gehe keinen Boxkampf mit einer Lorena Wiebes ein, das mache ich nicht.
Ja, ist ja doch ein bisschen andere Mentalität meistens.
Ja.
Ja, du hast gerade schon gesagt, jetzt mittlerweile bist du eigentlich ein alter Hase. Das muss man mit 23 erstmal von sich behaupten können. aber für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, erzähl uns doch einmal kurz deinen Werdegang, weil du hast ungefähr schon, also neben Reitsport, Ballett, Skibergsteigen, Radsport, was hast du noch alles für Sportarten, die du schon auf professionell und semiprofessioneller Ebene betrieben hast?
Ah, viel zu viel. Ich glaube, ich habe schon so ziemlich alles ausprobiert, was man ausprobieren kann. Aber eigentlich ursprünglich komme ich vom Leichtathletik. Also ganz viel gelaufen, ganz viele Bergläufe, auch Bahn gelaufen, ein bisschen flache 10-Kilometer-Läufe, aber nicht so wirklich auf Wettkampfebene, sondern einfach nur, weil es mir Spaß gemacht hat. Und eben dann tatsächlich mit dem Berglauf wirklich diesen Wettkampfsport angefangen. Da bin ich dann eben auch dadurch relativ schnell zum Skibergsteigen gekommen. Das ist eine relativ ähnliche Sportart, deswegen ist es naheliegend. Ja, und dann vom Skibergsteigen so, sage ich mal, die professionellere Sportkarriere angefangen mit Weltcups und so weiter und so fort. Und dann bin ich irgendwie so durch Zufall in den Radsport reingerutscht. Also dadurch, dass eben während Corona keine Bergläufe waren, aber halt Radrennen, habe ich mir halt gedacht, ja, probieren wir mal aus. Und dann bin ich relativ schnell zum Team Mangerzähler gekommen bei den Junioren und dann auch eben gleich die Saison drauf zum Canyon SRAM Development Team. Genau, da ein Jahr gefahren und jetzt schon mein viertes Jahr bei der Welttour.
Ich glaube nämlich, das letzte Rennen, das wir zusammen gefahren sind, war nämlich die DM 2022 und da warst du nämlich noch bei Mangerzähler. Da weiß ich noch, da standen wir nebeneinander am Start und du warst noch so ganz, ganz klein und schüchtern.
Ja, da war ich noch wirklich klein, ja. Das stimmt.
Ist jetzt auch schon wieder, ja stimmt, da warst du ja noch keine 20, ne? Wild.
Ja.
Aber ja, also ich meine, ich hatte jetzt auch als Vorbereitung quasi nochmal die Folgen, wo du bei den Jungs als Gast warst, angehört. Und die erste Folge war ja dann von 2023. Da hast du halt gesagt, okay, du machst trotzdem noch Skibergsteigen quasi parallel, da Weltcups und ich glaube WM bist du dann auch noch gelaufen in dem Jahr. Sagt man da gelaufen, gefahren?
Gelaufen, ja, gelaufen. Okay.
Und das war jetzt aber ja die letzten Jahre gar kein Thema mehr für dich, oder? Also ich weiß nicht, da war auch nochmal das Thema Olympia dann und war ja jetzt dann auch olympisch. Ist das was du nochmal in Angriff nehmen willst, was immer noch in deinem Kopf ist? Oder hast du gesagt, okay, das Kapitel ist jetzt quasi abgeschlossen und ich mache jetzt nur noch Radsport?
Ja, momentan ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil einfach das Skibergsteigen auch durch Olympia sehr professionell geworden ist und die Saison auch wirklich lang ist. Also die ist immer von Dezember bis teilweise in Ende April rein, Mai teilweise. Und das überschneidet sich so sehr mit der Radsportkarriere, dass es dann einfach nicht möglich ist. Und ja, noch dazu ist halt bei Olympia der Sprint gewesen und das Mixed Relay. Und das sind wirklich nicht meine Disziplinen. Also ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass ich kein Sprinter bin, auch nicht bei den Skibergsteigern. Und ja, deswegen war das so ein bisschen schade. Aber 2030 soll ja bei den Winterolympischen Spielen in Frankreich dann das Individual olympisch werden. Das ist dann schon eher so eine Disziplin, die ich ganz cool finde. Aber ich glaube eher nicht, dass ich mit dem Wintersport nochmal zu Olympia komme. Aber auf jeden Fall ist es cool für den Sport und es freut mich auch für den Sport, dass er auch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber ja, ich glaube, so inzwischen mit dem Level und den Anforderungen, die man im Profiradsport hat, ist es einfach nicht möglich, irgendeinen anderen Sport nebenbei zu machen, gerade nicht auf so einer internationalen Ebene.
Aber es schließt sich ja nie aus. Bei Tatjana Paller sieht man ja auch, dass es dann am Ende doch nochmal zur Olympia gereicht hat. Die hat sozusagen den gegenseitigen Wechsel gemacht zu dir.
Ja, genau. Also bei ihr war es ja genau andersrum eigentlich. Also sie hat der erste Radsport gemacht und jetzt Skibergsteigen. Und sie ist auch wirklich stark beim Skibergsteigen. Also ich bin ja mit ihr auch, glaube ich, 2 Jahre im Nationalteam gelaufen. Und ja, sie hat da echt eine super Entwicklung gemacht. Also ausgeschlossen ist es nie, aber ich denke mal, ja, für mich ist gerade die Priorität auf jeden Fall der Radsport.
Ja, man niemals nie sagen. Man weiß ja nicht, im Radsport dann irgendwann vielleicht alles erreicht und dann nach den Olympischen Sommerspielen dann vielleicht zu sagen, okay, jetzt mache ich nochmal hier 2 Jahre Fokus, wäre grundsätzlich schon auch noch eine Möglichkeit, oder?
Ja, wer weiß, also wer weiß, was in L.A. passiert. Wenn ich Olympiasieger werde, dann probiere ich es bestimmt nochmal im Wintersport auch. Aber
Mark ja, my
ich
words.
Denke mal, das ist relativ... Also wenn wir hier 2030 dann nochmal sitzen, dann können wir nochmal drüber reden.
Genau, wir werden das gespannt verfolgen, auf jeden Fall.
Hinter dir hängt ja schon ein pinkes Jersey. In dem Fall ist es aber das Jersey von Adesh, wenn ich das richtig sehe, von der Adesh-Rundfahrt, die du schon für dich entscheiden konntest. Beim Giro, glaube ich, die Grand Tour, die du zuallererst gefahren bist und auch mittlerweile am häufigsten gefahren bist, da hattest du ja sowohl Highlights als auch Lowlights mit gewonnenen Etappen, aber auch mit schweren Stürzen. Wie steht's für dich jetzt der Giro und das pinke Trikot? Ich glaube, pink ist auch so ein bisschen deine Farbe. Ist es noch so ein Ziel, was dir vor Augen schwebt?
Ja, auf jeden Fall. Also der Giro ist wirklich mit Abstand eigentlich mein Lieblingsrennen. Auch wenn die Tour jetzt natürlich super war und überwältigend, aber ich finde, der Giro hat nochmal so einen ganz anderen Charme. Und es war halt meine erste Grand Tour, die ich in meinem Leben gefahren bin. Und ja, da ist so... Ich habe da immer noch so meine Rechnung offen mit dem Giro. Ich meine, dieses Jahr habe ich schon mal ein bisschen Frieden geschlossen mit dem Podiumsplatz. Aber ich dachte mir, jetzt war ich schon so nah am rosa Trikot dran, dann wird es hoffentlich auch irgendwann mal soweit sein, dass ich vielleicht ganz oben stehe am Treppchen.
Ja, ich meine, die Entwicklung die letzten Jahre war dahingehend ja auf jeden Fall schon mega gut. Und es war ja auch gar nicht mehr weit weg dieses Jahr. Deswegen bin ich da schon fest von überzeugt, dass es die nächsten Jahre schon was werden kann. Und der Giro ja da auch ein bisschen dankbarere Rundfahrt, sage ich mal, für die, die den Medientrubel und das Ganze außenrum vielleicht gar nicht so mögen, was ich jetzt so bei dir auch so ein bisschen rausgehört habe, dass es doch gar nicht so dein Liebstes ist, quasi das Ganze außenrum, sondern du einfach am liebsten Fahrrad fährst und diese ganzen Social-Media-Sachen und so dann doch lieber den anderen überlässt. Dann ist natürlich der Giro da doch im Vergleich zur Tour ein bisschen angenehmer.
Ja, definitiv. Also beim Giro ist da definitiv nicht so dieser Medienrummel außenrum und es ist so ein bisschen entspannter und das taugt mir tatsächlich besser. Also ich war, wie gesagt, auch wirklich froh, dass Kasia da so die Leaderrolle bei uns im Team bei der Tour übernommen hat. Dann hat sie so diesen ganzen Rummel abbekommen und ich war nur so nebenbei. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, ja.
Arbeitest du denn eigentlich noch mit Dan Lorang zusammen?
Ja, genau, nach wie vor. Also schon lange vor meiner Radsportkarriere eigentlich. Also ich habe mit ihm damals angefangen, als ich noch im Berglauf und Skibergsteigen aktiv war. Ist jetzt schon eine ganze Weile, dass wir zusammenarbeiten.
Ja, stimmt. Der hat ja auch einfach einen richtig weiten Horizont. Also der hat ja, glaube ich, Wintersportler, Triathleten, Radsportler, ist ja gar nicht so der reine Radsporttrainer, wie man ihn sonst aus den Teams kennt.
Nee, überhaupt nicht. Also er ist eigentlich wirklich da sehr breit aufgestellt, also hat alle möglichen Athleten, war eben auch damals, als ich ihn gefragt habe, total begeistert, mal was Neues auszuprobieren, meine Sportart wie Skibergsteigen, die er gar nicht kannte. Und er hat es auch wirklich super gemacht. Also wir haben da immer irgendwie einen guten Weg gefunden, auch wenn er den Sport gar nicht kennt, da zusammenzuarbeiten. Und er ist generell einfach wirklich ein super Trainer. Er hat immer ein offenes Ohr und hört auch immer zu und lässt sich da auch irgendwie immer inspirieren, auch von anderen. Also er ist nicht so festgefahren, dass er jetzt nur so seine Sachen machen will, sondern er ist da wirklich sehr offen und auch immer, sag ich mal, auf dem aktuellsten Stand.
Würdest du dich grundsätzlich als jemand einschätzen, der solche Routinen braucht? Also ich meine, es ist jetzt trotzdem, du arbeitest schon lange mit dem gleichen Trainer zusammen, Canyon SRAM ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren dein Team. Ich habe auch das Gefühl, es könnte auch erstmal ein paar Jahre dein Team bleiben. Ist es was dir wichtig ist, also dass du das Gefühl hast, Routine zu haben, die Leute zu kennen, angekommen zu sein?
Ja, definitiv. Also ich brauche da immer so meine Leute, die ich kenne. Ich bin nicht jemand, der sich so schnell irgendwo wohlfühlt. Ich brauche da mal so ein bisschen, bis ich mit den Leuten warm werde, bis ich irgendwie mich wohlfühle und dann auch wirklich ankomme. Und deswegen ist mir, sage ich immer, ganz wichtig, dass ich die gleichen Leute um mich herum habe, die ich kenne. Und ich glaube auch, dass das für mich dann auch wirklich wichtig ist, um eine gute Performance abzuliefern.
Das wird Ronny gerne hören. Das freut ihn bestimmt.
Und ich meine, die Zusammenarbeit funktioniert ja offensichtlich sehr gut auf allen Ebenen. Deswegen ist es ja dann auch schön, dass man da einfach so ein langfristiges Miteinander findet, um da mit allen auf allen Seiten glücklich quasi in die gleiche Richtung zu arbeiten.
Dann lass uns gerne noch mal kurz zur Tour zurückkommen, weil wir haben die jetzt so ein bisschen kurz angeschnitten mit Ergebnis und Erfolg und es war trotzdem deine allererste Tour. Ich glaube, die Tour de France ist trotzdem für viele einfach so ein Traum und jetzt ja auch einfach trotzdem wirklich das größte Rennen, was ja auch von der breitesten Masse wahrgenommen wird, auch was die Übertragung angeht. Wir haben es ja alle von außen wahrgenommen, aber wie war es denn für dich von innen?
Ja, also es war einfach so was ganz anderes. Also die Leute, die da waren, die Fans, das war wirklich überwältigend. Also ich habe noch nie so viele Leute bei einem Radrennen gesehen, außer vielleicht bei Olympia in Paris. Aber es war wirklich eine super Stimmung. Es war irgendwie so, ja, so richtig schön da zu sein. Also die Fans waren auch wirklich super. Und egal, ob man da jetzt, keine Ahnung, als Erste oder als Letzte im Berg hochgefahren ist, die haben immer gejubelt und waren immer gut drauf. Und es war schon wirklich so eine schöne Atmosphäre. Und ja, so als Fahrer natürlich, man bekommt es zwar schon mit, aber ich glaube erst so im Nachhinein, wenn man dann nochmal die Fotos anschaut und die Videos, dann sieht man erst mal, wie viele Leute da wirklich waren und da gejubelt haben. Und es war so, ja, was Besonderes. Es ist nicht wie ein anderes, jedes andere Radrennen. Es ist einfach so, ich glaube, die Tour ist bei den Franzosen einfach so ein richtiger Lifestyle. Das ist wie bei uns vielleicht das Oktoberfest ist für die Tour de France. Also das ist, glaube ich, auch egal, ob das jetzt die Männer-Tour de France ist oder die Frauen.
Und vom Erlebnis, was das weiße Trikot angeht, war das für dich, du bist ja eine sehr loyale Teamkollegin, war das für dich eher so ein bisschen so ein Side-Effekt? Also dass es mit dem Support, den du Kasia gegeben hast, halt irgendwie so nebenher passiert ist, dass man sich darüber freut, aber dass es halt, dass der Hauptfokus auf Gelb lag? Oder war es schon auch vom Team so angedacht, dass du sehr gute Chancen auf das Jersey hast und dass das auch dein Fokus ist?
Ja, also in erster Linie war natürlich der Fokus auf Kasia und aufs GC mit ihr und auf das gelbe Trikot. Und ja, das weiße Trikot war so erst so nett zu haben, aber dann klar, so gerade in die letzten Etappen startet man natürlich dann schon mit dem Ziel, dass man es behält. Aber ich habe auch immer gesagt, dass ich nicht für mich hier bei der Tour bin, sondern ich bin als Helferin da und ich fahre nicht auf eigene Kappe, sondern bin wirklich für Kasia da und habe auch, glaube ich, das ganz gut umsetzen können, was sie von mir wollte. Und ja, ich, wie gesagt, es ist dann natürlich schön, ein weißes Trikot heimzunehmen. Und es bedeutet mir auch wirklich viel. Aber es war natürlich in erster Linie die Tour für Kasia und es war auch wirklich für sie ausgelegt.
Wie hast du denn die Moventour-Etappe erlebt als Teamkollegin?
Ja, also ich glaube, Moventour ist ja sowieso schon so was ganz Besonderes. Also es ist natürlich, sage ich mal, so einer der Berge, die man gleich mal irgendwie gefahren haben muss. Und natürlich, wenn dann deine Teamkollegin da gewinnt, dann Moventour solo, dann ist es natürlich nochmal was ganz Besonderes. Und natürlich war dann auch die Stimmung im Team besonders. Und auch wenn du da hochfährst und du weißt, okay, Kasia ist vorne und hat wirklich eine Lücke, und wird die Etappe gewinnen. Das ist natürlich auch nochmal ein cooles Gefühl, wenn man dann da rauffährt und man weiß, okay, die Teamkollegin gewinnt da jetzt gerade.
Das heißt, ihr habt im Radio, also manchmal an den Anstiegen kann es ja auch sein, dass Radiofunk so ein bisschen problematisch ist, aber ihr habt noch genug mitbekommen, um zu wissen, dass sie vorne jetzt die Lücke hat und...
Ja, genau, also ich habe alles gehört. Ich habe wirklich das ganze Programm abbekommen mit Zuspruch und Jubel und Go Kasia. Also ich habe alles mitbekommen. Aber es war auch schön. Also ich habe ja auch ein paar Mal im Radio noch was zugeschrieben. Sie hat es tatsächlich auch gehört. Genau, also ich habe da die volle Ansprache mitbekommen.
Ja, mega cool. Also, ich meine, man muss ja auch sagen, trotz dem ganzen Support und so bist du ja dann trotzdem am Ende ja selber noch Vierte geworden, was ja einfach auch krasses Ergebnis ist, in der ersten Tour direkt Vierte im GC zu werden. Ist es jetzt auch was, was dich so ein bisschen ja kitzelt, quasi in Zukunft dann noch zu gucken, wie weit du da auch selber kommen kannst? Oder sagst du, okay, ich konzentriere mich quasi für mich selber jetzt vor allen Dingen im nächsten Jahr erstmal weiter auf den Giro, möchte da gewinnen und fahr weiter als Helferin für Kasia zur Tour? Oder sagst du dann auch, okay, vielleicht kann man nächstes Jahr da in einer doppelten Leaderrolle quasi reingehen und gucken, wie weit man kommen kann?
Ja, ich meine, bei uns wird sich ja im Team nächstes Jahr ziemlich viel ändern, da Kasia ja geht. Das ist ja deswegen, ja, sage ich mal, so ein bisschen... Hast du nicht mitbekommen?
Ja, also ich wusste, ja, ich meine, dass das Thema ist, aber ich wusste jetzt nicht, dass es jetzt schon offiziell bestätigt
also
ist.
Also es ist ziemlich offiziell, dass sie geht, ja. Genau.
Okay.
Ja.
Wenn er dann will,
wenn jetzt, ab jetzt dann schon.
Ab jetzt dann schon, nein, also es hat sie, glaube ich, sogar im Interview schon mal gesagt, dass es die letzte Tour mit unserem Team war. Genau. Deswegen wird sich natürlich nächstes Jahr einiges ändern bei unserem Team. Und ja, ich denke mal, das Team hat mich jetzt die letzten Jahre ganz gut darauf vorbereitet, auch eben als GC-Fahrer zu starten. Und ja, wir schauen dann einfach mal, wie das so wird. Ich meine, im Giro habe ich schon die Chance bekommen und ich glaube, wir haben das nicht so schlecht gemacht. Deswegen bin ich mal ganz positiv gestimmt, dass das auch das nächste Jahr gut funktionieren wird.
Ja, also ich dachte auch, wenn man sich jetzt einfach nur anschaut, eine Paula Blasi war auf Platz 2 hinter dir in der Young Rider Classification. Und welcher Hype und welche Diskussion um Triple Leadership innerhalb von UAE da war, den gab es ja eigentlich innerhalb von Canyon SRAM gar nicht. Hast du da das Gefühl, dass sich da die Radsportwelt noch ein bisschen unterschätzt oder bist du auch ganz happy darüber, dass es gar nicht so große Diskussionen jetzt gab vor der Tour wie jetzt bei Paula Blasi zum Beispiel?
Ich bin ganz froh, dass es da diese Diskussion nicht gab, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir als Team auch immer klar die Rollen festgelegt haben und dass da auch niemand irgendwie was anderes gesagt hat. Ich glaube, es war von vornherein klar, dass ich eben als Helferin da bin und Kasia als Leaderin und das hat, glaube ich, auch das sportliche Leiterteam in jedem Interview gesagt und ich glaube, dass deswegen auch nicht so viel Platz für diesen ganzen Rumor war und ich bin da auch wirklich ganz froh drum.
Ein bisschen Rumor gab es ja dann aber trotzdem mit der Aktion von Jerry in der vorletzten Etappe. Wie war das so im Team?
Ich muss sagen, es war, glaube ich, von den Medien mehr aufgebauscht, als es wirklich war. Also es war jetzt eigentlich nicht so ein großes Ding. Sie haben, glaube ich, dann miteinander geredet und dann war es auch wieder gut. Ich habe das jetzt gar nicht so extrem mitbekommen. Ich habe auch nicht gesehen, was passiert ist. Ich habe die Videos gesehen, aber ich habe es nicht live gesehen. Ich kann das auch nicht so beurteilen. Und ich glaube, das war halt einfach natürlich nach dem Ziel, wenn du fertig bist und noch das gelbe Trikot verloren hast, na klar, dann hast du noch irgendwie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie unfair ist. Dann sagst du vielleicht mal was. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass es von den Medien viel zu groß gemacht wurde. Es war gar nicht so jetzt irgendwie so ein großes Ding, weder von der einen noch von der anderen Seite, glaube ich.
Ja, ich habe auch, mein Papa sagt immer, es gibt die Regel, die ersten 15 Minuten, was nach dem Radfahren gesagt wird, das gilt nicht, wenn man mit Emotionen und mit Puls erzählt. Aber klar, es ist natürlich gefundenes Fressen für die Medien. Aber ich habe mir es auch fast gedacht, dass es eigentlich, weil Kasia auch einfach wirklich ein zu lieber Mensch ist, um da irgendwie böses Blut zu schüren. Dagegen hat ja dann aber Demi am nächsten Tag ganz gut zurückgeschossen. Mit der Aussage, dass sie ihr nicht vergessen hat, was sie bei der Tour gemacht hat, als sie gestürzt war. Gab es da nochmal Diskussionen dazu oder habt ihr das dann einfach großmütig überhört?
Ja, ich glaube, wir haben uns da einfach alle unseren Teil gedacht und haben es dann einfach gut sein lassen, weil ich meine, ich glaube, dass man braucht jetzt nicht irgendwie mit irgendwelchen Geschichten von vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren ankommen. Das ist Radsport und das Leben geht weiter und wir alle machen Fehler und es läuft mal was schief und nicht so, wie man sich das vorstellt. Und ich denke mal, irgendwann ist auch mal gut.
Sehr gut. Wie war denn die Party danach?
Ich bin tatsächlich eine ganz, ganz schlechte Partymaus. Also ich bin dafür nicht gemacht. Ich bin, tatsächlich war Jakob noch da und wir waren noch bei der Swift-Party eingeladen, aber ich bin dann relativ schnell mit den Physios und den Mechanikern wieder zurück ins Hotel gedüst. Ich bin einfach nicht so der Partymensch. Das ist, glaube ich, einfach nicht so mein Lifestyle. Aber ich habe gehört, die anderen waren noch fleißig weg und die sind erst um 4:30 oder so zurückgekommen.
Dann müssen wir da vielleicht noch mal ein paar Voice-Memos von anderen einholen und fragen, wie die Partys waren. Aber wird da fürs Oktoberfest eine Ausnahme gemacht oder ist auch das nicht so dein Fall?
Nee, tatsächlich auch nicht so. Also ich bin zwar schon eingeladen worden von unserem Radiosender hier aufs Herbstfest in Rosenheim. Da gehe ich dann wahrscheinlich auch mal hin, aber ich bin eher so die Person, die nachmittags dann meine Runde geht und sich gebrannte Mandeln kauft und dann auch froh ist, wenn ich um, keine Ahnung, 8 Uhr abends wieder daheim bin.
Ja, der Vorteil am Oktoberfest ist aber, man kann früh anfangen und auch früh wieder aufhören.
Das schafft man trotzdem.
Das stimmt allerdings.
Du kriegst auf jeden Fall noch einen Platz, wenn du früh genug kommst.
Ja.
Das glaube ich auch.
Ja, wir haben da tatsächlich, ich habe eine Freundin, die in München wohnt und wir haben nächstes Jahr den Plan, mal aufs Oktoberfest zu gehen. Weil sonst, wir haben halt ja immer die WM, die Bahn-WM dann so spät, das heißt, davor ist es halt für mich keine Option. Aber nächstes Jahr ist ja dann diese Multi-WM wieder und dadurch die WM früher und dann hoffentlich danach dann einmal einen Ausflug zum Gucken aufs Oktoberfest.
Ja, da ist dann hoffentlich Zeit. Sollte man schon mal machen, einmal im Leben.
Ich brauche erstmal einen Dirndl.
Ja, da kann dich Antonia bestimmt gut beraten.
Du kannst vorbeikommen, kannst dir eins von mir leihen. Ich habe genügend im Schrank hängen.
Wie viele Dirndl hat man so im Schnitt?
Also ich glaube, ich bin jetzt noch eine von den Harmlosen. Ich glaube, ich habe 4 Dirndl. Aber es gibt definitiv Leute, die sehr viel mehr haben.
Okay, also hast du immerhin noch ein paar mehr Jerseys als Dirndl.
Ja, ich glaube schon.
Und bist du mit dem neuen Design zufrieden? Ihr habt ja jetzt vor der Tour auch noch großen Launch gehabt, zusammen mit Ryzen und dem neuen WeFam Jersey.
Ja, ich bin zufrieden. Ich finde die Farben mal was anderes. Es ist so ein bisschen heller, ein bisschen frischer. Ich finde, die letzten Jahre hatten wir immer so ein bisschen dunkle Farben, ein bisschen gedecktere Farben. Jetzt ist es eher so, ja, mal was anderes. Und mir gefällt es wirklich ganz gut.
Ja, und vor allem jetzt auch mit der Grundfarbe in Weiß. Weil ich fand so früher, als Canyon SRAM noch, als wir noch dieses Schwarz hatten, da habe ich nämlich auch immer zu Rafa gesagt, mach doch mal für den Sommer ein Weißes, also als Basefarbe und dann die bunten Farben, die wir früher hatten, halt dann oben drauf, was ja jetzt ungefähr so ein bisschen das aktuelle Design ist. Weiß als Grundfarbe und dann die Farbtupfer. Weil mit schwarzem Jersey, so bei 36 Grad, war halt manchmal auch einfach ein bisschen drüber.
Das stimmt. Und ich finde, Weiß ist immer ein bisschen eleganter. Schaut immer ein bisschen schöner aus. Also ich mag zwar Schwarz auch, aber ich finde so, es schaut halt einfach ein bisschen frischer aus.
Das stimmt. Deshalb, das war auch der einzige Grund, warum du dann ins weiße Jersey gefahren bist. Dir ist dann irgendwann zu warm geworden und dann hast du dir dann direkt das weiße Jersey geschnappt.
Genau deswegen. Eigentlich nur deswegen.
Sehr gut. Und wo wir bei dir im Hintergrund hängt, unter anderem neben dem Pinken auch das deutsche Meistertrikot. Deutsche Meisterschaft ja schon noch auf der Straße immer noch so ein offenes Thema, nehme ich an. Also ich kann das ja immer nur so die ersten Runden in den letzten Jahren mitverfolgen, die Rennen. Ich würde mir tatsächlich mal eine leichtere deutsche Meisterschaft wünschen. Du dir mit Sicherheit vielleicht noch eine bisschen schwierigere, um dann jetzt Franzi Koch bzw. Liane, die ja halt ja dann doch so endschnell sind, dann mal endgültig abhängen zu können, oder?
Ja, definitiv. Also ich frage schon immer meinen Verein, meinen Heimatverein, ob sie nicht mal eine deutsche Meisterschaft ausrichten wollen, eine richtige deutsche Meisterschaft mit einem richtigen Berg und nicht immer so kleinen Hügeln. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Aber ja, es wäre mein Wunsch, wenn wir mal so einen 8 Kilometer Berg am Schluss hätten. Das wäre ein Träumchen.
Ja, nicht für alle, aber ich würde es dir schon gönnen.
Du musst noch warten, bis Lynn ihre Karriere beendet hat.
Nee, ja, wir können das ja vielleicht so abstimmen, dass wir einmal so richtig schwer machen und dann aber auch leicht. Also nicht
genau,
so ganz,
damit
ganz, ganz
ich auch einverstanden.
Auch langweilig. Ja, aber das wäre so.
Ja.
Aber jetzt ist immer so
nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja.
So, ja, ich wäre auch dafür. Wir können es abwechseln. Also einmal richtig schwer und meinetwegen dann ein Jahr leicht. Das macht mir auch nichts.
Das finde ich einen guten Deal.
Ja. Wir sollten das planen eigentlich.
Wir können uns ja da bei German Cycling nochmal ins Komitee vielleicht mit einbringen. Oder halt einfach selber ausrichten.
Ja,
genau. Wir sind ja auch meistens immer Veranstalter für die deutsche Meisterschaft.
Ja, und vor allem müsst ihr auch den Frauenschnitt ein bisschen nach oben ziehen, glaube ich, bei German Cycling.
Ach, was meinst du denn? Nee.
Frauenquote da noch nicht ganz angekommen, aber das kann ja noch werden.
Ja, man kann ja auch nicht alles haben.
Was ja auch noch so ein bisschen Thema war dieses Jahr, und da wollte ich dich fragen, ob das von deiner Balletterfahrung kommt, aber du hast ja ein krasses Pokerface. Also entweder du guckst einfach nicht leidend oder du lässt es dir nicht ansehen.
Oder du leidest nicht.
Oder du leidest nicht. Also eins von den dreien.
Also ich wünschte mir, es wäre Letzteres, aber es ist einfach mein Gesicht. Ich kann es nicht ändern. Aber das hatte ich schon immer auch bei den Bergläufen und bei den Skibergsteig-Wettkämpfen. Haben immer alle gesagt, ach, du schaust ja noch so nett und du lächelst ja noch. Und es ist einfach nur mein Gesicht, wenn ich suffer, dann schaue ich offensichtlich so. Also ich mache das nicht mit Absicht. Und ich leide auch, tatsächlich,
um die Gegnerin zu irritieren, schon immer ganz gut. Mein Lieblingsmoment im Giro war auch der, wo Demi attackiert und du gefühlt noch mit, also es sah so aus, als hättest du noch Nasenatmung einfach so neben ihr her beschleunigt. Ja. Und ich so dachte so, das bricht dem jetzt moralisch bestimmt total.
Ja, ich wünschte mir, aber offensichtlich hat sie auch eine ganz gute mentale Stärke. Aber vielleicht irgendwann.
Weil Demi sieht man das Leiden ja immer direkt an. Hat sie dich da mal drauf angesprochen, dass sie das irgendwie gecrackt hat, oder gibt sie sowas da nicht zu?
Ich glaube, das würde sie nie zugeben. Ich glaube, nee. Das würde sie mir niemals gönnen.
Ja, immer extra entspannt nochmal rüber gucken. Vielleicht einfach beim nächsten Mal
noch
den Mund zumachen. Ja, oder den Mund nochmal kurz zumachen, wenn du an ihr vorbeifährst.
Anfangen zu pfeifen.
Vielleicht hast du sie dann so weit, dass sie sagt, okay, jetzt pack it.
Oder ich frage sie mal, ob ihr schon noch alles gut ist.
Auf jeden Fall sehr witzig.
Also genau, wir würden es dir sehr gönnen und würden uns auch sehr drüber freuen.
Na dann, mach ich das
wenn
mal.
Wir bei der nächsten sitzenden Attacke noch so einen kleinen Wortwechsel dazu.
Genau. Das war's schon?
Ja, kommt da nicht?
Wie, da geht nicht mehr? Jetzt komm. Einmal geht noch.
Ich fand es aber auch schön, als ich musste ja leider arbeiten bei den letzten Tour-Etappen, aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, auf dem Handy dann nebenher so im Arztzimmer ein bisschen die Tour laufen zu lassen. Und irgendwann kam dann meine Oberärztin bei der Mont Ventoux-Etappe dazu, die ich jetzt auch kürzlich dazu gebracht habe, sich ein Rennrad zu kaufen. Liebe Grüße, Doro. Und dann habe ich halt gesagt, Doro, ich kann jetzt wirklich gerade keine Visite machen. Ich muss jetzt kurz die letzten 3,5 Kilometer angucken. Kascha ist vorne raus. Die gewinnt gerade am Mont Ventoux. So geht jetzt nicht. Und dann hat sie sich das so angeschaut. Und dann ist mir aufgefallen, wenn man Kascha nicht kennt, dann denkt man ja wirklich, sie lächelt die ganze Zeit. Weil sie meinte dann so, ach guck mal, die freut sich so. Die lächelt ja die ganze Zeit. Weil Kascha hat ja eigentlich genau das Gegenteil. Man sieht ja eigentlich das Painface an. Aber wenn man sie nicht kennt, dann denkt man einfach, sie hat einfach so ein richtig breites Grinsen im Gesicht.
Das stimmt, ja, tatsächlich. Aber ich glaube, sie würde vielleicht gerne lächeln, aber ich glaube, in dem Moment ist sie vielleicht nicht mehr unbedingt zum Lächeln.
Es wäre auch gruselig, wenn sie bei 5,3 Watt pro Kilo über fast eine Stunde dann noch lächeln würde. Dann würde ich mir tatsächlich doch Sorgen machen.
Ja. Jetzt, wie sind so deine Pläne jetzt für den Rest der Saison noch? Ich meine, steht noch eine EM an, eine WM an. Sind das jetzt so die Ziele oder lässt es jetzt ein bisschen entspannter ausklingen, nach dem, was alles dieses Jahr schon war?
Also ich war noch Ploé. Und dann habe ich leider noch nichts vom BDR gehört, aber ich gehe mal davon aus, dass ich WM und EM fahre. Genau. Und ja, dann habe ich Offseason danach.
Wohlverdient.
Ja, das wäre jetzt aber meine nächste Frage. Offseason heißt ja bei dir eigentlich wahrscheinlich nur, du wechselst halt die Sportart. Oder machst du wirklich eine richtige Offseason, wo du auch mal sagst, nee, also heute mache ich keinen Sport?
Das gibt's bei mir eigentlich selten. Also meine Offseason besteht dann meistens aus Berggehen und Mountainbiken und eben Reiten. So richtig Offseason ist für mich immer ein bisschen schwierig. Also ich bin jetzt keine, die sich einen Strandurlaub bucht und dann 3 Wochen am Strand liegt. Das kann ich nicht.
Aber Urlaub generell Thema oder sagst du dann, okay, ich bin jetzt wirklich mal froh, auch einfach Zeit zu Hause zu haben, Zeit mit der Familie zu verbringen, mit dem Pferd, mit dem Hund. Da gibt es ja auch immer unterschiedliche Ansichten von den Fahrern und Fahrerinnen, sage ich mal. Die einen sagen, na okay, jetzt will ich auf jeden Fall nochmal wegfliegen. Die anderen sagen, okay, ich bin das ganze Jahr unterwegs, ich bleib jetzt einfach mal zu Hause. Wie ist es bei dir so geplant?
Also bei uns, wir haben es so schön daheim. Da brauche ich wirklich eigentlich nirgendwo hin. Wir wohnen wirklich da, wo andere Urlaub machen. Deswegen bin ich dann immer ganz froh, wenn ich daheim bin.
Umsonst Werbung für Österreich gemacht.
Genau. Tirol Tourismusverband, ihr könnt mir danken.
Gleich mal eine Rechnung rausschicken.
Genau. Honorarnote. Genau.
Schön. Dann entlassen wir dich auch, glaube ich, in die schöne Natur, weil du hast bestimmt noch was Gutes vor heute Abend. Und wenn es in den Stall geht oder wenn es mit dem Hund rausgeht, eins von beiden wahrscheinlich.
Ja, der Hund, der muss noch raus. Also die will zwar nicht, weil es regnet gerade bei uns, aber sie hat ja ihren Regenmantel. Den zieht sie auch immer fleißig an. Dann geht sie auch vor die Tür bei Regen. Natürlich.
Ja, dann
alles für den Hund.
Dann vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die gute Unterhaltung in diesem Jahr und ja, vielen Dank für den großen Boost auch in Deutschland für den Frauenradsport, für den du ja auch bei dem du ja auch einen großen Anteil hast mit deiner Performance.
Danke, das ist sehr lieb, dass sie das sagt.
Ja, Dankeschön. Und dann drücken wir dir natürlich noch fleißig die Daumen für die EM und für die WM. Es wird jetzt langsam mal Zeit für eine deutsche Medaille, vielleicht auch fürs Trikot, man weiß ja nie, ist alles möglich. Ich meine, ihr habt ja da mit Sicherheit auch ein gutes Team, um da einiges zu bewirken.
Ich hoffe.
Deswegen
genau.
Ja, drücken wir die Daumen und werden wir natürlich eng verfolgen.
Ja, schauen wir mal, was wird.
Was wird? Vielen Dank, Antonia.
Gut, gut.
Und dann hören wir uns wieder spätestens 2030.
Genau, spätestens 2030 dann.
Perfekt. Ciao.
Gut, gut. Ciao.
Ja, ich würde sagen, das war eine runde Folge für einen kleinen Rückblick. Ein kleiner geplanter Rückblick.
Wir haben vorher noch gesagt, wir machen heute nicht so lang. Wir machen nur kurz ein paar Highlights.
Und jetzt geht die Sonne schon unter und Lynn muss noch mit dem Fahrrad nach Hause. Aber du kriegst ein Licht von mir. Hinten hast du immer eins. Ich habe auch Licht zu vorne, ne? Damit du auch sicher nach Hause kommst. So, und damit es nicht ganz dunkel wird, machen wir hier jetzt Schluss. Bedanken uns fürs Zuhören. Verweisen aufs nächste Mal. In 2 Wochen nehmen wir auf. Da haben wir auch schon eine Gästin vorbereitet, die vielleicht auch ein bisschen was mit der Tour zu tun hat. Und aber auch auf eine ganz andere Art und Weise. Es bleibt also spannend.
Das erste Mal, dass wir keine Fahrerin zu Gast haben.
Aber eine Ex-Fahrerin.
Ehemalige Fahrerin,
ja.
Aber keine aktive Fahrerin.
Mit der wir auch beide privat viel zu tun hatten. Du guckst mich schon fragend an.
Das können wir dann nächste Woche nochmal.
Das besprechen wir dann.
Nächste Woche besprechen.
Das besprechen wir dann in der nächsten Folge. Wir sagen bis dahin. Ciao, ciao.
Schöne Woche.
Und tschüss.
Ciao, ciao.